Herzlich willkommen zu Def Radio hier auf Radio Free FM und das ist unsere Folge Nummer 310 und mittlerweile gibt's Def Radio seit über 12 Jahren, wie vor kurzem die Hörsuppe angemerkt hat. Ich bin Matu und ich bin nicht allein im Studio, mit mir dabei sind Reki, Servus.
Hallo.
Und Renz.
Renz, ja. Hi.
Session am Naturco.
Ja, genau.
Ja, schön, dass ihr da seid. Unser Thema heute ist das Internet of Things, was daran toll ist und vielleicht auch Problemchen damit, besonders Richtung Security und Privacy, wie das ja so unser Thema ist. Wir haben festgestellt, es gab da neulich auch eine Chaos-Radio-Folge dazu. Ich muss zugeben, ich habe die irgendwie vollkommen verpasst und auch nicht angehört bis jetzt. Renz hat so ein bisschen reingehört, aber auch noch nicht ganz, gell?
Nee, also ich habe größere Ausschnitte gehört und da ging es hauptsächlich um Smart Home und später auch ein bisschen in Richtung, was man so mit einem Smartphone machen kann. Kommen wahrscheinlich danach noch zu sprechen und wir werden dann entsprechend nochmal sagen, hey, hört ihr die Folge an für mehr Details?
Ich lese mal kurz die Beschreibung vor, die passt nämlich auch ganz gut zu unserer Sendung. Und zwar schreiben die hier in der Internet of Things Sendung, wenn es nach dem Willen von Hardwareherstellern geht, ist das Internet of Things, also die Anbindung von Alltagsgegenständen an das Internet, nicht mehr aufzuhalten. Schon heute sind einzelne Geräte überall miteinander vernetzt. Doch es gibt berechtigte Zweifel an Produkten, deren Herstellern ihre eigene Suppe kochen und die für Updates und für die Updates ein Fremdwort sind. Also ja, Updates werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Und wenn es dann noch Daten abzugreifen gibt, die bei der Benutzung anfallen, sind endgültig Zweifel angesagt. Und ist es wirklich sinnvoll, dass jedes Produkt mit einem Internetanschluss ausgestattet ist? Also ja, genau das, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Und wir steigen direkt ein ins Thema. Und da ist vielleicht zu klären, was ist überhaupt dieses Internet of Things? Wovon reden wir da heute so?
Ja, du hast ja gerade so aus dieser tolle Beschreibung vorgelesen, Alltagsgegenstände im Internet verbinden. Ich glaube, das ist so das, was man seit den 90er irgendwie darunter vorstellt. Was heißt denn Alltagsgegenstände?
Gibt es den Begriff schon so lang, schon seit den 90ern?
Also ich habe mir hier notiert gehabt, dass es 99 diesen Begriff offiziell eingeführt wurde von irgendeiner Firma. Ich habe vergessen, welche. Aber Forschung dazu gibt es eigentlich schon seit spät 80er.
Genau, also Ubiquitous Computing kam mal so in den 80ern auf. Mhm. Also Ubiquitous, so das überall vorhandene Computing, das bis heute noch ein Begriff ist, aber nicht mehr so cool klingt. Deshalb benutzen wir jetzt IoT dafür.
Dazwischen gab es noch irgendwie Pervasive Communication, was sowas Ähnliches ist.
Da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen.
Also ich hatte damals in meiner Uni-Zeiten einen Kurs, der hieß Pervasive Computing. Und da ging es hauptsächlich um Sensorsysteme im Endeffekt. Also eigentlich genau das Gleiche, wie was die meisten Leute mit entweder Ubiquitous Computing meinen oder Internet of Things und tausende andere Buzzwords. Bloß das Internet of Things verkauft sich am allerbesten. Es klingt ja auch irgendwie toll, man verbindet ja alle Dinge. Und Dinge verbinden ist immer besser als einzelne Dinge, die Dinge alleine tun.
Mhm. Ja, das Internet der Dinge. Also alles bekommt einen Internetanschluss, eine Internetverbindung. Mhm. Entweder direkt, WLAN, Kabel oder es hat seine irgendwie eigenen Netzwerke, so Funknetzwerke, so drahtlose Sensornetzwerke wäre so ein Beispiel. Mhm. Und die gehen dann über irgendeinen Gateway ins Internet. Oder aber die typischen Sachen heutzutage, man verbindet Gadgets per Bluetooth mit dem Smartphone oder so und das Smartphone gibt dann die Internetverbindung her und halt seine Internetverbindung.
Ja, das erste Internet of Things Gerät ist vielleicht auch noch lustig zu wissen. Das war eine Maschine, wo man Cola kaufen konnte von einer bestimmten bekannten Marke. Und das gab es in einem CMU. Also CMU ist eine große Universität in den USA, Carnegie Millington, wenn ich es richtig ausspreche. Mhm. Und da gab es eine Maschine, die hatten sie angepasst, aufgeschraubt, verändert. Und die konnte danach sein Inventar ausgeben und die Temperatur der Getränke, die drin waren.
Und das war dann öffentlich verfügbar? Diese
das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es schon mit dem Internet verbunden war. Also, was heißt ja, Internet? Damals war das Internet doch nicht so groß. Hm. Und das war das erste internetverbundene.
Wann war das? Weißt Gerät. Du das?
82.
Okay.
Also, das ist schon echt lange her.
Okay. Ja, und dann haben wir irgendwie angefangen, so Nerds und so internetverbundene Kaffeemaschinen zu bauen und da eigene Protokolle für zu schreiben. Mhm. Ja, das sind dann so Bastelsachen und irgendwie sind wir dann heute angekommen.
Ich dachte, das war nur ein April-Scherz.
Ja, und?
Aus der Kaffeemaschine? Nee, überhaupt nicht.
Nein, das ist sehr wichtig. Hypertext
Coffee-Protokoll. So. Schon möglich, aber Leute beschäftigen sich nun mal damit, Sachen zu vernetzen und manchmal werden aus so April-Scherzen irgendwie ein bisschen mehr.
Genau, und dann ist man plötzlich ist mal heimgekommen und war der Kaffee schon fertig.
Ja, wenn man nicht vergessen hat, die Tasse drunter zu stellen und alles in den Abguss geflossen ist. Oder noch schlimmer, mitten in die Küche rein.
Der gute Kaffee.
Der gute Kaffee. Ja, du hast ja so eine Statistik rausgefunden. Ja,
was heißt rausgefunden? Ich habe das Wikipedia-Artikel gelesen. Mhm. Und zwar gibt es den OECD, das ist so ein großes Institut, das alles Mögliche an Daten sammelt und so Technologiestatistiken.
Die
und so
Daten sammeln.
Ja, genau. Aber ja, gut.
Sind das nicht die gleichen wie die PISA?
Die haben sich überlegt. Also, sorry, what?
Sind das nicht die gleichen wie die PISA-Studie?
Die PISA-Studie?
Ja, wie hieß die? Korrekt? Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, was
Bildungsstudie hier so, Bildungsstand von EU-Ländern.
Ach so, okay. Ja, das kann gut sein.
Okay, wir wollten ihn nicht unterbrechen. Also OECD hat Statistik zu den IoT-Devices.
Genau.
Und die lauten?
Die lauten, dass es so viele Devices pro 100 Personen und in Korea war das fast 38.
Welches Korea?
Wahrscheinlich das Südkorea, aber
wahrscheinlich.
Also höchstwahrscheinlich. Aber offiziell ist ja Korea dran. Und Deutschland war da am 6. Platz mit fast 23 und Niederlande war kurz drüber, also eins drüber mit, ich glaube, 24 oder 25.
Was hat denn die USA?
Naja, dann schauen wir mal kurz nach. Die USA hat, die ist noch eins drüber mit 25.
Okay. Alles relativ ähnlich und die Werte gehen da nicht arg weit auseinander, oder? Wo ist denn diese Statistik?
Doch, weiter unten gibt es da zum Beispiel Indien auf Platz 24.
Weiter unten, ja, aber so diese, westlichen Länder.
Ja, so 10 bis 25, so in dem Bereich bewegen die sich.
Ist interessant, dass Korea so viel hat?
Das finde ich nicht so interessant. Was ich interessant finde, ist, dass Japan so wenig hat.
Okay, was
nämlich
hat Japan?
8,2.
Okay.
Was mich aber sehr stark frage, ist, wie sie diese Daten überhaupt gesammelt haben. Mhm. Das würde mich echt interessieren.
Ja.
Und was für denen jetzt IoT-Devices sind. Also Internet of Things-Devices.
Ja, wenn du das ansprichst, gibt es also Unterschiede da?
Was man als IoT-Device bezeichnet, ja sicher.
Genau.
Wir haben ja vorhin schon das Beispiel Sensornetzwerke gehört zum Beispiel. Oder irgendwelche Geräte, die man an dem Smartphone bindet. Manche Leute behaupten auch, dass das Smartphone dazugehört. Das ist jetzt eine offene Frage. Ich denke, wenn das Smartphone dazugehören würde, dann wäre die Statistik deutlich höher.
Also, ja, bei dieser Statistik schon. Ich würde schon behaupten, dass das Smartphone dazugehört. Warum ich das behaupte, da kommen wir später noch dazu.
Okay.
Ich habe da also so ein paar Gründe einfach, die für mich, man kann es ja verschieden betrachten, ja. Du kannst, je nachdem, was du dazu nimmst, du hast ja schon gesagt, man kann das irgendwie verschieden sagen. Also zum einen sind Internet of Things irgendwo so diese kleinen Dinge, die wenig können, aber trotzdem am Internet sind, zum Beispiel Sensoren, die irgendwo verteilt sind, oder kleine Aktoren, die irgendwas machen, zum Beispiel Licht an- und ausschalten.
Die andere Seite ist dann so diese klassische Robotik, die man aus vielen Filmen kennt.
Ja,
Also so ein Gerät, das zum Beispiel irgendwelche Platten einlegt oder ein Gerät, das irgendwie Kaffee vorbereitet und produziert.
Oder Drohnen mittlerweile.
Oder Drohnen. Ja, Drohne ist, klingt immer so gefährlich.
Ist ja
auch. Ja, ja. Man will ja erstmal die positive Seite beleuchten.
Was ist denn mit männlichen Bienen?
Männliche Bienen heißen in Deutschen eben auch Drohnen.
Ach so. Okay.
Aber waren das männliche oder waren das?
Männliche Bienen sind Drohnen, ja.
Okay.
Ah, today I learned.
Today I learned, genau. Ja, haben wir ausreichend geklärt, was es ist?
Ja.
Also im Prinzip, ich würde da persönlich alles mal mit reinnehmen, was übers Internet steuerbar ist und oder Daten empfängt oder Daten sammelt und weiterleitet. Beziehungsweise ich würde da nicht mal unbedingt das Internet mit reinnehmen, sondern generell vernetzt ist, weil das kann ja irgendwie auch in einem lokalen Netzwerk sein.
Ja, gerade bei Sensornetzwerken.
Das würde ich da mit reinzählen, weil dann haben wir nämlich ganz spannende Sachen, über die wir dann weiter sprechen können. Wollen wir dann zu den Beispielen übergehen?
Ja.
Also wir hatten schon ein paar, aber so ein ganz typisches Beispiel sind so Webcams. Gibt's ewig, ja. Mhm. Daheim verteilt oder auch Ulm hat welche an bestimmten Straßen, also zum Beispiel die Adenauerbrücke hat eine Webcam, da kann man auf, ich weiß nicht mehr die Website, aber da kannst du auf die Website gehen und schauen, wie da Autos vorbeifahren.
Ich glaube, im Rathaus gibt es auch eine, kann es sein?
Gut möglich, ja, also es gibt zum Teil eben öffentliche. Mhm. In Skigebieten ist es üblich, ja, dass man schauen kann, liegt da Schnee, sind irgendwelche Webcams und dann gibt es Webseiten, die über die man gehen kann und sich die Bilder von da anschauen kann. Wie neblig ist es, wie ist das Wetter, wie viel Schnee liegt, wie viele Leute sind da.
Das Ding im Rathaus kann man so über das Internet steuern.
Ja, das bei der Adenauerbrücke auch. Also man kann die zum Teil bewegen, reinzoomen, rauszoomen. Ja, also übers Internet, teilweise für alle verfügbar. Teilweise, wenn du sie daheim hast, dann willst du vielleicht nicht, dass jeder drauf zugreifen kann. Dann willst du vielleicht irgendwie schützen und da irgendwie ein Passwort oder sowas dran machen. Funktioniert nicht immer. Aber
sein Zweitname ist kein gutes Passwort.
Ja, da kommen wir später noch dazu. Das muss ich hier mal noch schnell einfügen. Ja. Bevor ich das vergesse, nachher zu erwähnen, mir ist nämlich gerade noch was eingefallen, aber es passt noch nicht. Ihr erzählt mal ein weiteres Beispiel.
Ein anderes sehr lustiges Beispiel, das tatsächlich aus dieser Chaos-Radio-Folge kommt, ist das sogenannte Amazon Dash. Amazon Dash ist ein, ich weiß nicht, ich habe sehr lange gedacht, dass es ein Scherz war, aber es sei wohl tatsächlich ernst gewesen. Das ist ein Gerät, das quasi so die Weiterentwicklung von einem Abonnement ist. Also normalerweise hast du ja ein Abo bei Amazon für irgendwie Toilettenpapier oder sowas. Das gibt's anscheinend. Und jetzt gibt's Dash. Das macht sowas Ähnliches, nur hat es irgendwelche Sensorik, die zum Beispiel feststellen kann, ob die Spültablets jetzt fast aus sind und bestellt dir dann quasi automatisch neue Spültablets, nur dann, wenn sie aus sind und nicht halt
auch genau, Waschpulver oder Duschgel oder was man da so alles im Abo bestellen kann.
Oder Klamotten Milch. Vielleicht auch, ich weiß es nicht.
Ja, sie behaupten, es ist ein Logistikunternehmen, sie sind hier damit auch.
Genau.
Ja, ist eigentlich eine coole Sache.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so begeistert davon bin.
Ich meine, den selbst nachbestellenden Kühlschrank, der, über den wird ja seit Jahren gesprochen, also dass ein Kühlschrank mit dem ganzen Internet hat und dann irgendwie weiß, wie viel Milch ist noch da, wie viele Eier sind noch da, muss ich da welche nachbestellen. Aber so richtig verbreitet war es noch nicht. Durch dieses Amazon-Dingens könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen mehr Verbreitung bekommt.
Obwohl, das, nur um es nochmal klar gesagt zu haben, dass es kein Teil vom Kühlschrank ist, sondern das ist wirklich ein kleines eigenes Gerät.
Also ist auch auf viel mehr ausgelegt als so was nur. Ja. Wie funktioniert das? Also ich bin jetzt schon ein bisschen neugierig.
Ich habe echt keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Also ich weiß, dass es Abonnements gibt und die, da ist man dann überlegen, ob man sie verwenden will, aber wenn man nicht weiß, wie viel du wirklich brauchst, ist es ein bisschen doof, ein Abo zu machen, weil dann hast du plötzlich zu viel. Gut, zu viel ist jetzt nicht so schlimm, wenn es nicht gerade Lebensmittel sind. Und du hast zu wenig und musst dann mehr bestellen.
Genau. Aber wie das jetzt sensorikmäßig funktioniert, das ist mir echt unklar.
Also ich sehe hier einen Dash-Button, der auf Amazon verkauft wird. Den drückst du einfach, wenn es leer ist.
Ja, super. Kann ich ja auch selber bestellen. Ja, gut.
Ja, nein, da musst du jetzt hier durch die Seiten durchgraben. Da drückst du drauf, das ist so ein One-Click-Dings. Somit, ich möchte jetzt das bestellen.
Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, oft genug im Supermarkt, dass ich da das einfach mitnehme, wenn ich gerade irgendwas aus ist.
Ja, und dann gibt es hier für jedes Produkt gibt es so einen eigenen Button. Also hier für irgendwie Durstgetränke und für Spülmittel und für Kaugummi und für Rasierklingen und nochmal Kaugummi. Die meisten Sachen kenne ich gar nicht. Für alles gibt es da so einen eigenen Button.
Ja, super.
Ja, also selber kriegst du das noch nicht mit. Aber es ist nicht schwierig, sowas weiter zu implementieren. Ja? Mhm. Irgendwie so eine Lichtschranke in deine Box, wo du dein Waschmittel aufbewahrst. Mhm. Und wenn wenn da nicht mehr genug Waschmittel drin ist, dann ein neues Bestell. Also man könnte den Button sicherlich selber auch so erweitern, dass man da einfach, ich meine, das ist ja nur ein Knopf. Man kauft sich den Button, schließt ein Kabel an mit einem Sensor. Und wenn der Sensor auslöst, löst der Button aus. Problem ist dann, dass er wahrscheinlich die ganze Zeit auslöst.
Geil.
Dann kriegst du 20 Packungen oder 200 Packungen.
Das wäre ja schon toll.
Naja. Vielleicht gibt es auch schon eine Weiterentwicklung. Also das war jetzt das, was ich auf die Schnelle herausbekommen habe. Genau. Ja, weitere Beispiele. Gehen wir unsere Liste hier mal nach, einfach.
Okay.
Das nächste ist hier Smart Grids, Smart Meters, also da geht es um Strom.
Genau, da geht es um Stromproduktion einerseits und Verbrauchmessungen andererseits.
Ah, also, diese intelligenten Stromzähler.
Genau. Smart Metering ist halt dieser intelligente Stromzähler. Und ich weiß zum Beispiel, dass in den Niederlanden jetzt richtig großflächig Deployment unterwegs ist. Also das heißt, in den meisten Häusern wird das jetzt sofort eingebaut.
Ist das hier nicht auch so?
Jein.
Du kannst bei einigen Stromanbietern beantragen, dass sie dir so ein Dings reinbauen. Das ist für die sozusagen billiger, weil dann müssen sie nicht jedes Mal ihre Armada an Stromzählern losschicken. Das machen die ja jeden Winter. Allerdings ist es so, dass, glaube ich, der Hausbesitzer dem Ding zustimmen muss.
Also in den Niederlanden ist es tatsächlich jetzt so, dass die großflächig deployed machen. Das heißt, so 6 Millionen von diesen Geräten werden jetzt ausgeliefert, beziehungsweise wurden schon ausgeliefert in den nächsten paar Jahren noch. Und dann haben fast alle Häuser irgendwie so ein Gerät. Also man kann sich explizit abmelden, ist aber ein relativ komplexes Verfahren. Aber es geht. Und hauptsächlich wird jetzt auch sehr viel Werbung gemacht mit so, dass es benutzerfreundlich ist, dass man zum Beispiel von draußen, wenn man im Auto sitzt, schon mal irgendwelche Sachen hochfahren kann. Das gleiche geht für Heizung. Also Heizung ist bei denen meistens in dem gleichen Gerät drin. Und das andere Beispiel ist, dass man halt sehr viel auf Stromverbrauch achten kann. Also das ist in den Niederlanden generell ein relativ großes Thema, dass man versucht, mit Strom gescheit umzugehen, nicht zu viel Strom zu verbrauchen, und da haken diese ganzen Firmen einfach drauf ein und sagen, hey, hier, schau mal, ihr könnt jetzt Statistiken sammeln und genau sehen, wie der Stromverbrauch ist, in welchem Zimmer oder und so weiter und von welchen Geräten auch insbesondere. Und das ist alles relativ cool, aber es hat schon so ein bisschen Privacy-Problem, weil meistens werden wirklich die Daten irgendwo bei dem Betreiber dann abgelegt. Und die machen sich zwar Gedanken.
Also du kannst praktisch Strom sparen, indem du dir anschaust, oder du kannst dir bewusst machen, welchen Strom du verbrauchst, indem du dir deine Statistiken anschaust, aber die Statistiken werden eben nicht in deinem Netzwerk oder von dem Ding generiert, sondern die gehen auf den Server und du hast dort einen Account und loggst dich ein und kannst es dort nachlesen. Und sowas hat immer das Problem, dann hat der Betreiber die Daten, und mit Daten kann man viel machen.
Genau.
Ja, anhand des Stromverbrauchs kann man höchstwahrscheinlich auch noch zurückrechnen, was du gerade verwendet hast.
Das kann man tatsächlich. Also da wollte ich eigentlich später drauf zu sprechen kommen, aber wenn wir da jetzt schon mittendrin sind, ich habe da einen Talk gesehen vor einigen Jahren auf den CRM-CDs, also Chaos Meta Rhein-Main Chaos Days, so eine CCC-Veranstaltung mit Vorträgen, so ähnlich wie der Kongress, bloß nicht so riesig. Und Da gab es eben so einen Vortrag zu Smart Meters und der hat da mal eben so Tests durchgeführt und gezeigt, was man da alles feststellen kann. Und du konntest jedes einzelne Gerät sehen, das im Haushalt verwendet wurde. Also anhand der durch die Frequenz, die Sample Rate, die da genommen wurde, um Proben zu machen, wie viel Strom verwendet wird, hast du genau gesehen, hier wurde Kaffeemaschine eingeschaltet, da Waschmaschine, Geschirrspüler, elektrische Zahnbürste wird geladen. Es hat praktisch alles unterscheiden können und genau gesehen, wann passiert was. Da sind ziemlich genaue Profile eben möglich, rauszulesen, welche Person im Haushalt macht was, an welchem Tag.
Also mit welchem Sample Rate haben die da gerechnet?
Das war, ich weiß nicht mehr genau, das war, ich glaube, alle 10 Sekunden
oder sowas. Ja, okay. Die Studie kenne ich, glaube ich, sogar.
Okay.
Das hat ein damaliger Prof von mir gemacht, glaube ich. Wurde mitgemacht, auf jeden Fall. Was ich aber weiß, ist zum Beispiel in den Niederlanden, wie gesagt, die Betreiber machen sich schon Gedanken und das hat sich auch in Regeln umgesetzt. Also zum Beispiel haben sie jetzt, werden die Statistiken, ich glaube, einmal im Tag erhoben. Mhm. Also die Statistiken für das Stromnetzwerk. Und wie war das nochmal? Ich glaube, Minuten genau oder 10 Minuten genau, wenn man das selber konfiguriert quasi als Benutzer. Mhm. Also sagt, ich will haben Statistiken 10 Minuten Takt.
Aber trotzdem, die werden dann auch übertragen, die bleiben nicht lokal.
Das weiß ich ehrlich gesagt
nicht. Weil das wäre ja eine Lösung, ja? Das wäre eine Lösung, einfach alles lokal zu behalten. Aber wir greifen schon wieder vor. Vielleicht machen wir erstmal weiter mit dem Beispiel.
Genau.
Nächstes Beispiel ist Bluetooth-Zahnbürste. Aber kurze Anmerkung noch, falls jemand von den Zuhörern Beispiele hat. Wir sind auch wieder im Chat online, also IRC, auf dem IRC-Server des Bürgernetzes von Ulm oder Neu-Ulm. Ist der Server irc.bn-ulm.de. Und da sind wir im Channel Raute Dev Radio. Wer gerade keinen IRC-Client installiert hat, kann auf webirc.in-ulm.de gehen. Das BN funktioniert irgendwie nicht. Also irc.in-ulm.de funktioniert auch als IRC-Server. Das ist austauschbar, aber das Webinterface ist webirc.in-ulm.de. Da könnt ihr euch ein Username aussuchen. Und wir sind, wie gesagt, im Channel Raute Dev Radio ohne irgendwelche Slashes oder so, einfach nur am Stück geschrieben. Also wenn ihr Kommentare habt, gerne, oder auch anrufen, gibt auch die Möglichkeit. 0731 938 6299. Schauen wir mal. Ja, weiter im Text. Bluetooth-Zahnbürsten finde ich immer wieder ein super Beispiel, weil, also die Idee ist, du hast eine elektrische Zahnbürste. Und dann gibt es ja so die günstigen, so 10, 20 Euro. Die schaltest du ein und dann putzen die halt. Dann dreht sich irgendwie so ein Kopf oder du hast so eine Ultraschallzahnbürste, die ist ein bisschen teurer und die machen irgendwelches Magic und dann sind die Zähne ganz sauber. Und dann, wenn du Preisklassen hochgehst, kommen immer mehr Features dazu. Dann hast du verschiedene Putzprogramme, wo du auswählen kannst, wie soll geputzt werden. Da habe ich schon keine Ahnung, was mir das bringen soll. Mhm. Und wenn du noch weiter hochgehst, hast du dann so Sachen wie irgendwie Druckschutz und so, wobei das haben die billigen eigentlich auch schon, dass du nicht so fest drückst. Und irgendwann kommst du dann so in den Preisbereich, da hast du dann Statistiken, also hast du dann so ein externes Gerät, das zeigt dir dann an, so ja, putz gut, schlecht, du hast einmal putzen vergessen und ja, so Zeug. Und wenn du noch weiter hochgehst, dann gibt es diese Möglichkeit, diese Daten an deinen Zahnarzt zu schicken, damit der das beim nächsten Mal mit dir besprechen kann, wie du so putzt. Ich frage mich dann, wie diese ganzen Zahnärzte mit diesen Unmengen an Patientenputzdaten umgehen sollen. Bitteschön, ich könnte mir vorstellen, die haben auch so genug zu tun.
Genau.
Da brauchst du dann irgendwie noch Software, die da drüber geht.
Deshalb, wir werden mit Sicherheit Statistiken erstellt, die das zusammenfassen. Aber trotzdem, weißt du, das nimmt ja trotzdem Zeit weg von dieser Behandlung. Also, weiß nicht, vielleicht ist es toll für die, weiß ich nicht, kann schon sein. Ich finde es ein bisschen eigenartig.
Genau. Ich kann mir schon vorstellen, was es bringen kann, aber.
Ist auch irgendwie so das klassische Beispiel, das in viele IoT-kritische Bereichen besprochen wird, von halt Patientenbeobachtung dann, also nicht wirklich Zähne, sondern dann tatsächlich Patienten, die irgendeine Krankheit haben. Und da sagen Ärzte schon sehr oft, was soll ich damit mit diesen Daten, also den Herzschritt im Minutentakt oder im Sekundentakt, was bringt mir das? Das bringt mir nichts, ich brauche das nicht, muss meinen Patient auch nicht damit belasten.
Ja, jetzt hast du Herzschritt gerade erwähnt, dann nehmen wir doch die Herzschrittmacher. Implantierte Geräte, wer die Sendung nicht gehört hat, vor 14 Tagen haben wir uns darüber unterhalten, da war Niklas mit hier im Studio, haben wir ja über genau diese Problemchen auch gesprochen, so Privatsphäre und so, und ja, also es gibt eben medizinische Geräte, die man mit sich rumträgt und die teilweise implantiert sind, das wären so die Herzschrittmacher, implantierte Defibrillatoren, Insulinpumpen, Cochlea-Implantate, die das Hören ermöglichen, wenn man Probleme mit der Übertragung vom Trommelfell zu den Nerven hat. Und ja, bei diesen Geräten geht der Trend eben auch dazu, vernetzt zu sein. Und wie du sagst, ein Trend ist eben, dass die Daten, die Gesundheitsdaten, der Herzrhythmus, der Puls, Blutdruck, was auch immer, an den Arzt übertragen werden. Zum Beispiel hast du daheim dann so ein Gerät, das wird sich mit einer Funkverbindung, verbindet sich dieser Herzschrittmacher und sendet dann Statistiken vom Tag an den behandelnden Arzt. Ja, kommen wir später nochmal drauf. Also jetzt machen wir jetzt erstmal die Beispiele weiter durch.
Ja, was vielleicht immer mehr Haushalte aktuell im Haus stehen haben, nämlich ein intelligenter Fernseher.
Ja, was ist ein intelligenter Fernseher?
Das ist so eine Frage, die ich mir noch nicht beantworten kann, weil es steht überall Smart TV dran und die können irgendwie alle unterschiedliche Sachen.
Ja, also typischerweise ist es halt was, wo du Apps drauf installieren kannst. Also so Netflix, YouTube. Ja, also kannst halt Apps installieren, mit denen du auf weitere Inhalte zugreifen kannst. Irgendwie Internet, Radio, weiß der Geier.
Aber zum Beispiel ein Chromecast oder so ein Amazon-Stick, das passt nicht dazu, oder?
Naja, das ist die Erweiterung von einem normalen Fernseher um sowas, oder? Würde ich schon damit reinzählen, ja. Okay. Und was eben auch mit dazu den Smart-TVs gehört, ist, häufig haben die jetzt so eine Sprachsteuerung mit drin und da wird es dann schon wieder Privacy interessant.
Echt?
Also nicht gehört?
Nein.
Naja, das war so schlimm.
Sprachsteuerung ist irgendwie, also alles hat da jetzt eine Sprachsteuerung. Xbox hat eine Sprachsteuerung.
Das ist
eine
Kinect-Geschichte, oder nicht?
Das ist die eine Sache, aber irgendwie Samsung Smart-TVs, jedes davon. Aber auch hier wieder ein Thema, das jetzt bleiben wir mal bei den Beispielen und betrachten das später.
Yeah. Die
Sprachsteuerung geht auch über Glühbirnen. Ja, also jetzt wurde vor kurzem auf irgendeiner Messe wurden smarte Glühbirnen vorgestellt. Da jede einzelne Glühbirne WLAN und ein Mikrofon, sodass du dann Sprachsteuerung nicht mehr nur an bestimmten Punkten in deiner Wohnung machen kannst, sondern einfach jedes Licht hat ein Mikrofon.
Also alle Vorteile von unserem Übergang von Glühbirne zu LED-Beleuchtung ist jetzt wieder aufgehoben, indem da WLAN und Mikrostrom benutzt wird.
Ich weiß nicht, wie viel Strom das braucht.
Das habe ich mich gerade gefragt.
Aber, also, ja.
Jetzt muss ich mir ja noch mehr Sorgen darüber machen, dass die Dinge gezielt kaputt gehen.
Ja. Genau, also wenn dann der Hersteller sagt so, ach hier, der hat seine Glühbirne schon zu lange im Einsatz, hier ist der Selbstzerstörungsknopf von Remote, der soll mal eine neue kaufen.
Die Glühbirne hat zu lange kein Internet gehabt.
Die Glühbirne hat zu lange kein Internet, Selbstzerstörung, super. Updates nicht möglich.
Updates.
Bitte updaten Sie Ihre Glühbirne.
Ja.
Wobei das mit den Updates ja nochmal so ein getrenntes Problem ist, gell?
Ja,
Spracherkennung generell. Also da können die Smart TVs dazu. Da gehören die Smartphones dazu. Siri, okay, Google. Wie heißt das eigentlich irgendwie, das System? Das okay, Google. Ich habe jetzt
Google einfach. Eigentlich nur, es soll einfach Google heißen. Das heißt Google.
Ich sage lieber okay, Google dazu.
Ja, man versteht besser, was damit gemeint ist. Cortana von Microsoft.
Das Verrückte an diesem okay, Google ist, dass auch wenn du es nicht benutzt, also ich benutze es zum Beispiel nicht, dann gibt es trotzdem noch dieses Feature, wo du sprechen kannst und der das dann in Text umwandelt, zum Beispiel. Also das ist halt eine Tastatur und die ist standardmäßig drin. Und wenn du da versehentlich drückst, dann fängt er einfach an aufzunehmen. Also irgendwelche Sachen im Internet zu schicken. Das ist schon ziemlich.
Schickt er dann ans Internet? Das ist nämlich die interessante Sache. Man das könnte das ja theoretisch auch lokal machen. Aber eigentlich machen das alle über Server, weil das einfach.
Also kannst du es deswegen nicht so gut lokal machen, weil es relativ viel Leistung braucht.
Genau.
Und weil es halt technisch relativ schwer ist.
Also was für die Google-Smartphones machen, ich weiß nicht, ob was sie ihre Cortana machen, ist, dass die Google zumindest die Phonemzerlegung lokal macht und dann die Phoneme wegschickt.
Gut, da haben wir immerhin schon mal, dass sich das niemand anhören kann. Was?
Ich weiß nicht, ob das unbedingt besser ist, aber.
Ja. Wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich kann man es einfach rekonstruieren, was
da ist. Ja, rekonstruieren geht, das ist immer noch, aber nicht exakt mit der gleichen Stimme.
Ja. Es ist immer noch der Text, der wesentliche Inhalt, ich weiß es nicht.
Okay, ein bisschen abgefahrener. Smart Zement.
Was heißt kann Zement das? Auf Deutsch?
Es gibt auch das Wort Zement, ich weiß nicht, vielleicht. Also vielleicht ich habe das gehört, ich habe das gelesen in einem Artikel, da ging es darum, vor einem Beispiel, dass irgendwo mal eine Brücke zusammengestürzt ist. Und beim Neubau hat man sich dann überlegt, so ja, es wäre viel schlauer, wenn wir da Sensoren mit in den Straßenbelag oder in das Baumaterial der Brücke mit direkt mit einbringen. Und da sind also das ist einfach ein Sensornetzwerk in dem Baumaterial mit drin. Das überwacht dann irgendwie so Temperatur und irgendwie Daten, mit denen das eben möglich ist, festzustellen, wann Schäden auftreten und diese frühzeitig zu beheben.
Vibration spielt auch eine wichtige Rolle da.
Bestimmt, ja. Und vielleicht auch die Positionen, wie sind die zueinander, wenn die sich irgendwie verschiebt. Ist jetzt Spekulation, ich habe jetzt nicht genau...
Ich bin mir relativ sicher, dass es drin ist, weil es gibt es auch für Gebäude, nämlich. Seit vor kurzem heißt es dann irgendwie Building Automation oder sowas, was sowohl das als auch irgendwie die Klimaanlagen und so weiter auch betrifft. Das ist echt relativ abgefahren. Und es ist nicht so richtig klar, wie diese Sensoren jetzt funktionieren, wo der Strom herkommt und was passiert, wenn die jetzt mal ausgetauscht werden in 50 Jahren.
Ja, da gibt es dann auch in diese gleiche Richtung Smart Dust.
Das kenne ich echt nur aus Buzzword.
Das ist so ein Forschungsprojekt, das schon ziemlich lange gibt oder Forschung, so eine Idee. So
ich denke jetzt gerade Nanomaschinen, weil wie soll ich mir sonst Staub vorstellen?
Ja, so ähnlich ist das. Also es sind winzige Sensoren, die zum Beispiel irgendwo abgeworfen werden können oder irgendwo drauf gestreut werden können und dann haben die dieselbe Funktion. Also je nachdem, wofür du die verwenden willst, so ein Beispiel, typisches Beispiel ist immer so Waldbranderkennung. Dass du einfach so großflächig über einem Wald mit dem Flugzeug diese Sensoren abwirfst, die dann Hitzesensoren haben und ja, dann entsprechend über so ein Sensornetzwerk das weiterleiten. Andere Beispiele waren dann auch so Materialfehler erkennen, zum Beispiel auf Flugzeugen oder so, dass du es drüber streust und guckst, wie verhält sich die Hülle davon. Ja, das ist dann schon ziemlich abgefahrene Sachen.
Ja. Ziemlich verschwenderisch kommt mir das immer vor irgendwie.
Ja, es hört sich so ein bisschen so an, aber es ist ist wohl billiger als andere Ansätze.
Ja, so an. Ich meine jetzt nicht qua Geld, sondern eher qua Ressourcen und so. Ich weiß nicht, das streut man dann irgendwelchen Haufenweise. Weil man lernt ja früher als Kind, hat man ja immer gelernt, man sollte keinen Müll im Wald hinterlassen.
Ja.
Und da kommt halt sowas und denke ich, oh je, was geht jetzt auf?
Vielleicht ist es akzeptabler als bei, so zum Beispiel bei den Flugzeugen, dass man das mit David macht, statt mit radioaktiven Strahlen.
Ja, super.
Okay.
Naja. Ja,
kommen wir wieder zurück, so genau. In unseren Alltag. Wearables, Fitness-Tracker, Smartwatches,
das.
Irgendwelche okay. Ambient-Dinger.
Oder auch also, Kleidung.
Kleidung, ja, also Elektronik in Kleidung oder in Brillen oder.
Ja, Google Glass, wie war es nochmal?
Ja, Google Glass.
Das gibt es jetzt noch nicht mehr, oder?
Ja,
gut, Oculus ist da wieder eher Spielzeug, oder nicht?
Ich weiß nicht, also ich habe schon Bilder gesehen, so von in 10 Jahren wird oder in 5 Jahren wird es normal sein, dass Leute in der U-Bahn alle mit so einer Videobrille auf rumsitzen und dann Computerspiele spielen oder die Nachrichten schauen oder was auch immer. Ja.
Ich weiß nicht, ich gerne mit Leuten unterhalten im Zug, aber okay.
Ah, ja. Langweilig. Unterhalten. Ja. Kannst auch chatten mit Leuten.
Ja, das stimmt natürlich. Das mache ich. Das kann man gleichzeitig machen. Es wird aber sehr unhöflich erfahren. Ja.
Ein ganz großes Thema: Heimautomation. Mhm. Ganz, ganz großes Thema. Kommt immer mehr. Ja, wir haben ja bei Def Radio jetzt mittlerweile 3 Folgen dazu gehabt. Dass auch die Chaos Radio Folge geht viel über Heimautomation. Die Internet of Things Chaos Radio Folge.
Also da, um es nochmal klarzustellen, da geht es dann sowohl um Thermostate, Lichtregelung, der Kaffeemaschine zum Beispiel hat man ja schon und zum Beispiel auch das Öffnen von Türen oder sowas. Mhm. Was ich immer ein bisschen scary finde, ehrlich gesagt.
Ja, das ist auch immer so, die Schranke, die ja.
Naja, es ist schon angenehm, wenn man irgendwie gerade schwer zu schleppen hat, dass die Tür aufgeht.
Ich lasse meine Tür dann auf, wenn ich schweres abzuschleppen habe.
Ah, weil das ja besser ist.
Ja, aber dann bin ich halt in der Gegend und dann gibt es halt kein Gerät, das dann irgendwie automatisch entscheidet, dass die Tür aufgeht.
Das stimmt natürlich.
Ja, ja. Gut, das ist aber auch nur funktioniert, wenn die Tür nicht von selber zugeht.
Ja, da gibt es eine einfache Lösung. Und zwar nimmt man irgendein schweren Objekt, legt es neben der Tür und dann bleibt diese Tür auf. Das ist echt ziemlich magic.
Ja, die.
Das ist voll der Smart Home.
Also die Fake-Goldbarren verschwinden immer so schnell.
Du könntest ja einen autonomen Roboter so programmieren, dass er sich zwischen die Tür stellt.
Und ja,
so. Das wäre das. Also, da kann die dann cool. Vielleicht nicht aufmachen, aber kann sie offen halten.
Ja, das reicht doch.
Oder wenn die Batterie leer ist, stellst du den halt so dahin.
Ja.
Ja, Autos.
Autos, ja. Autos können natürlich auch relativ gut.
Also worüber immer viel geredet wird, das sind so die selbstfahrenden Autos. Die werden mit Sicherheit vernetzte Funktionen haben, brauchen. Irgendwie auch die Car-to-Car-Communication. Also da geht es darum, dass ja hauptsächlich Unfälle verhindert werden sollen und die Effizienz des Verkehrs gesteigert werden soll, indem Autos miteinander Daten austauschen.
Zählt der Kategorie auch dazu?
Genau, und dann gibt es nämlich noch so die Kategorie Connected Cars, die schon viel verbreiteter ist, als man vielleicht so landläufig meinen möchte. Mhm. Da gehört so Carsharing auch dazu, weil die Dinger, die wissen, wo sie sind, die senden das Ganze an zentrale Server. Da wird der Tankfüllstand überwacht, da wird alles Mögliche an Funktionen überwacht. Die haben Car2Go überwacht ja zum Beispiel auch die Handbremse. Und da gab es schon so Fälle, wo Leute Probleme bekommen haben, weil sie mit angezogener Handbremse rumgefahren sind.
Super. Das merkst du doch, oder nicht?
Ja, wenn, vielleicht machst du es mit Absicht. Also es gibt schon Idioten auf der Straße, muss man schon sagen.
Zugegeben ist es ja auch so, wenn du nicht dein eigenes Auto hast, musst du dich an das Auto erst gewöhnen und dann fährst du los, weil du es vergessen hast und dann piept und leuchtet irgendeine nichtssagende LED und du denkst dir nur, was ist hier los? Habe ich mich nicht angeschnallt? Nee, ich habe mich angeschnallt. Was ist hier los? Die Tür ist auch zu. Bis dir halt irgendwann auffällt, dass es die Handbremse ist. Okay. Ist schon hilfreich, wenn die dir sagen, es ist die Handbremse.
Ich glaube, ich fahre zu wenig Auto, um das zu verstehen.
Ja, und diese gleichen Funktionen, die gibt es natürlich auch in privaten Autos. Also wenn du entsprechend Geld zahlst, kannst du bei den Autoherstellern jetzt so Remote-Control-Dienste dazu buchen. Du kannst also sagen, so ja, Überwachung vom Tankfüllstand oder Nachschauen auf der Karte, auf dem Smartphone, wo habe ich denn mein Auto geparkt? Oder Statistiken, wie viel gefahren in den letzten Tagen? Oder auch das Aufschließen per Smartphone
oder Smartwatch. Ich mein Auto geparkt, das ist immer sehr lustig, wenn man ein neues Auto hat.
Das ist auch nützlich, das kann ich mir noch nicht einsehen, aber zum Beispiel das Remote-Aufschließen von meinem Auto, ich verstehe um Gottes Willen nicht, warum ich sowas haben will.
Ja, die Idee ist jetzt irgendwie, du hast was in deinem Auto und
schickst Vertrauensperson hin, dass er irgendwas holen soll.
Genau. Ja, dann gebe ich ihm doch die Schlüssel, oder nicht?
Naja, aber vielleicht hast du das Auto daheim gelassen, bist mit dem Bus zur Arbeit gefahren, hast den Schlüssel mitgenommen und deine Frau braucht was aus dem Auto und dann kannst du irgendwie
aufschließen. Ja.
Okay. Also man kann ja schon so Fälle konstruieren.
Konstruieren ist, glaube ich, das Schlüsselwort für mich. Also,
ja.
Also ab und zu wäre das schon sehr nützlich. Es passiert auch öfters, dass Leute ihren Schlüssel im Auto einschließen.
Ja. Genau, das passiert auch öfters.
Das ist natürlich ein guter Punkt.
Wobei die Autos mittlerweile meistens wissen, ob ein Schlüssel sich im Auto befindet und sich dann entsprechend verhalten.
Zugegeben, wenn man seinen Schlüssel im Auto vergisst, vergisst man wirklich meistens auch sein Handy. Das heißt, da bringt es nichts mehr.
Handy ist doch eine Schlüssel ist auch in der Hosentasche.
Genau.
Ja, und dann gibt es natürlich noch so Sachen wie Überwachung von so Autoflotten. Also wenn du Dienstfahrzeuge hast, viele Hersteller oder auch unabhängige Anbieter bieten mittlerweile Firmen an, dass so Flottenüberwachung, so wo sind die Fahrzeuge, was sind Statistiken, wie viel werden die gefahren, wo halten sich diese Fahrzeuge auf, also sind die, wie viel werden die privat genutzt, wie viel werden die dienstlich benutzt, das gehört da auch mit dazu. Und wo die Sache auch noch hingeht, ist, dass die Hersteller praktisch Probleme mit den Fahrzeugen überwachen, indem sie sagen, feststellen wollen, gibt es Bauteile, die ausfallen, werden vielleicht Fahrzeuge gestohlen, das könnte man unter Umständen irgendwie feststellen durch Auswertung dieser Daten, ja, und so weiter und so fort. Mhm. Hier gab es das schöne Beispiel von dem Ford Chef für Europa, glaube ich, der gesagt hat, so grob übersetzt, wir wissen, wo ihr seid, wir wissen, welche Gesetze ihr brecht, wir haben GPS in eurem Auto, wir wissen, was ihr tut. Und
geil.
Also kurz dahinter hat er gesagt, wir benutzen das natürlich nicht, die Daten, wir verraten das niemandem, aber wir wissen das alles.
Na, toll.
Also wissen wir, wo es hingeht. Ja, autonome Fahrzeuge hatten wir, autonome Drohnen, beziehungsweise auch nicht autonome Drohnen. Also wenn du sagst, Drohnen klingt so böse, wie würdest du das dann nennen? Autonome
Geräte, nee, keine Ahnung.
Unmanned Airborne Vehicles.
Fliegendes Spielzeug ist gut.
Ja, Spielzeug, ich weiß nicht, ob man das wirklich noch als Spielzeug bezeichnen kann, weil ich bin neulich durch die Straße gelaufen und da an so einem Fotogeschäft vorbei und in Fotogeschäften werden jetzt Drohnen verkauft. Na klar, weil Fotografen und Videofilmer, Hobby-Videofilmer und auch Professionelle benutzen immer mehr Drohnen. Das ist einfach billiger als ein Hubschrauber, um Luftaufnahmen zu machen.
Mhm. Anderes lustiges Beispiel, ich habe vor kurzem eine sehr, sehr schlechte Sci-Fi-Serie gesehen und eine der ersten Folgen, da gab es tatsächlich so einen, also man kennt ja dieses Selfie-Stick-Prinzip, die haben das erweitert und gedacht haben, man könnte doch eine Drohne bauen, das ist quasi so ein Armband gewesen, das hat sich dann aufgeklappt und hat sich dann in die Luft gehängt und dann konnte man sich selber fotografieren.
Das gibt's übrigens?
Das gibt's tatsächlich.
Kickstarter-Projekt.
Ach so.
Das ist allerdings pleite gegangen, das von dem ich gerade spreche, das war relativ bekannt geworden und da war ein großes da gab es auch so eine Analyse, warum das pleite gegangen ist. Interessantes Projekt, aber ich glaube, es gibt auch verwandte Projekte, die eben noch besser aufgestellt sind. Genau, die verbindest du praktisch mit einem GPS, entweder als Armband oder Smartphone und die fliegen dann hinterher und filmen dich. Und Beispielsanwendungen sind dann zum Beispiel so Sportler, die halt sich beim Radfahren den Berg runter filmen oder sowas.
Ach so, okay. Ich dachte, um irgendwie Technik zu verbessern, aber...
Ja.
Oder weil es cool ist, so GoPro-mäßig.
Beides.
Okay, ja.
Hauptsächlich, weil es cool ist, glaube ich.
Okay.
Also cool ist schon, oder?
Also ja,
fährst
ja.
Dann irgendwie und dann kannst du irgendwie einstellen, fliegtest du nur hinterher oder soll es irgendwie Kreise um dich
herum? Kann ich mit meinem Fahrrad Unfall beobachten?
Genau. Hättest du mal dabei
gehabt. Ja, genau, hätte ich mal dabei gehabt.
Jetzt mehr was sagen. Ja, aber und Drohnen, gut, wir haben da noch so die Paketzustellung, ja.
Ja,
Amazon autonome Paketzustellung, innerhalb von 30 Minuten ist dein Paket
da. Ist das jetzt tatsächlich ernst?
Das ist ernst, also Einsatz noch nicht so sehr, also noch nicht im praktischen Einsatz, aber ich behaupte, das kommt.
Okay, weil ich habe all diese Videos, die ich davon gesehen habe, die sehen so aus, als wäre es eine Parodie gewesen. Ich habe sehr bezweifelt, ob das jetzt echt ernst ist.
Also ich behaupte, das ist ernst gemeint.
Okay.
Die Probleme, über die wollten wir ja später reden.
Genau.
Genau. Und ja, dann natürlich so Überwachung ist schon praktisch irgendwie, also wenn du irgendwie... Ja, Fußballspiele hast mit potenziellen Hooligans, können die Polizei sowas einsetzen? Die Fälle hatten wir auch schon.
Mhm. Probleme wollten wir später machen.
Ja. Ja, ja. Und Drohnen sind ja nicht nur so diese Foto- und Spielzeugdrohnen, mhm, sondern dann gibt es natürlich auch Waffensysteme.
Genau.
Die Crowd Control. Teilweise von Piloten gesteuert werden, die eben irgendwo in einer Basis sitzen. Mhm. Oder selbstverständlich geht die Forschung auch in autonome Waffensysteme und dass das problematisch sein kann. Also man muss sich vorstellen, dass dann eben so eine Drohne selbstständig entscheidet, ob sie jemanden tötet.
Also da muss ja nicht unbedingt töten, aber.
Die Möglichkeit, also ich meine, ja, die Forschung, ja. Geht dahin und das hatten wir neulich auch schon mal das angesprochen. Das
gibt's doch schon. Selbstschussanlage, die einfach alles wegschießt, was kommt.
Ja, gut.
Die Entscheidung ist relativ binär.
Ja.
Es wird alles weggeschossen, was da ist.
Ja. Ja, und auch traditionelle Waffen werden mit Smart-Funktionen ausgestattet. Da ist schon eine Weile älter, dieses Beispiel. Wir hatten es auch, glaube ich, schon mal angesprochen im Sommer oder im Frühjahr oder so, letztes Jahr. Und zwar gab da eine Firma ein Scharfschützengewehr angeboten, das WLAN-Funktion hatte. Hauptanwendungszweck davon war, dass jemand den Schuss beobachten kann. Also da wurde praktisch so ein Live-Video-Stream von diesem Gewehr auf einen Laptop in der Nähe übertragen. Jetzt gab es da einen Haufen Probleme. Irgendwie das WLAN hatte Standardpasswort. Oder so Zeug. Und dann gab es eben zwei Sicherheitsforscher, die es geschafft haben, über dieses WLAN, also da war ein Linux drauf, das drunter liegende System zu exploiten und dann Parameter zu ändern, sodass es zum Beispiel auf eine Person gezeigt hat, also gezielt hat, so optisch. Du schaust durchs Zielfernrohr und ein Ziel ist im Fadenkreuz, aber der Schuss ging dann irgendwie 5 Meter weiter links.
Oh, das ist schon viel.
Ja, also je nachdem, welche Entfernung, das ist ja so ein Blickwinkel. Und also es war möglich, damit Ziele zu treffen, die nicht das Ziel sind, die man eigentlich treffen will. Und das wurde dadurch gemacht, dass man zum einen die Parameter der Windgeschwindigkeit und Richtung anpassen konnte und zum anderen das Gewicht der Munition. Mhm. Das hatte irgendwie keine Grenzen, wie schwer das sein kann. Da haben sie es irgendwie auf 500 Kilo so eine Pistolgewehrkugel eingestellt. Und dann komischerweise ging das dann weiter nach links irgendwie oder nach rechts. Das hängt
mit dem Wind zusammen wahrscheinlich.
Ja,
irgendwie. Also wenn es schwerer ist, dann wird es mehr von dem Wind beeinflussen.
Nee, wahrscheinlich weniger.
Ja, irgend sowas.
Ja, aber ja.
Ich stelle mir gerade so eine Smartphone-App vor, die dann plötzlich aufnimmt. Ein smartes Gewehr ist in ihrer Nähe. Ducken Sie sich.
Ja.
Ja, Smartphones.
Ja, und die Smartphones. Da war jetzt eben, wir haben vorhin schon kurz angesprochen, wollen wir die dazu zählen, wollen wir die nicht dazu zählen? Und ich würde die dazu zählen, weil die ermöglichen ganz, ganz viel von diesen Applikationen, die man auch mit so autonomen Sensoren und sowas machen kann. Eben ganz, ganz viel so Sensorfunktionen werden vom Smartphone verwendet. Zum Beispiel festzustellen, ist jemand zu Hause, bei der Home Automation wird gerne damit gemacht, zu schauen, ob das Smartphone sich im WLAN eingewählt hat. Und dann haben wir natürlich weitere Sensoren, Beschleunigung, Lagesensor, Kameras, Mikrofone, Bluetooth, Wi-Fi, wir können schauen, was ist in der Umgebung. Und deshalb würde ich das sehr wohl als Teil des Internet of Things sehen, weil es so zentral ist und weil es irgendwie für alles verwendet wird. Genauso Tablets und ähnliche Sachen. Ja, fallen euch noch Beispiele ein?
Nee, ich glaube, das ist so unsere ganze Liste gewesen.
Unsere Liste ist es. Im Chat steht auch nichts weiter. Dann machen wir jetzt mal eine Musikpause. Wir quatschen auch schon wieder seit 50 Minuten. Ich habe heute so ein bisschen geschaut auf Jamendo. Was ist denn da gerade so? Was ist denn da gerade so beliebt? Und der erste Song heißt Possibilities und ist von Jasmine Jordan. Und danach reden wir weiter über das Internet of Things. Bis gleich.
so very cool. No hesitation. I knew right then the story I would have to tell. I'm afraid to love again, 'cause of what I've been through. But your patience, boy, and perfect touch got me focused on you. And the possibilities got you here with me. I was broken once, yes, that's true. But now I'm rocking to a new groove. The possibilities got you here with me. I'm ready to see where this will lead. Just take my hand now, it's you and me. You came through, I'm feeling so renewed. I'm afraid to love again, 'cause of what I've been through. But your patience, boy, and perfect touch got me focused on you.
Now I'm rocking to a new groove.
Willkommen zurück zu Radio Free FM. Hier ist Def Radio, euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Ricky ist noch nicht wieder zurück, aber Renz ist da. Wir machen jetzt einfach weiter. Unser Thema heute, das Internet of Things. Wenn ihr mitmachen wollt, irc.in-ulm.de. Da sind wir im Channel Raute Def Radio.
Anrufen.
Freut uns immer. Ja, anrufen kann man auch. 0731 938 6299. Aber dann müssten wir ans Telefon gehen.
Deswegen sprichst du es ja so schnell aus, oder?
Ja, ja, man kann das auch auf der Website nachlesen. Da steht unsere Telefonnummer auch. Website defradio.de. Da steht übrigens auch die ganze Musik, die wir spielen. Das Song gerade war /dev/music. Passt also ein bisschen zu unserer Radiosendung. Ich finde den eigentlich auch ganz cool. Spiele ich ganz gerne. Alles freie Musik übrigens, sprich Creative Commons Lizenz, verschiedene Lizenzmodelle. Aber da wir ein nicht kommerzielles Radio sind, dürfen wir eigentlich auch fast alle Dinger spielen hier. Freie Lizenzen.
Anderes Thema.
Zurück zu unserem Thema. Nämlich, wir hatten schon ganz viele Beispiele dafür. Was ist denn das Internet of Things? Worüber sprechen wir da heute so? Und ich glaube, jetzt ist Leuten genug klar, was wir eigentlich damit meinen, wenn wir das sagen. Wir haben jetzt 50 Minuten Beispiele genannt.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzuführen. Es sind immer irgendwelche alltägliche Geräte, sei es Gebäude,
Telefons. Ja, müssen nicht alltäglich sein.
Aber es sind meistens alltägliche.
Ja, also vieles so.
Die reden halt miteinander zum Teil. Genau. Also entweder direkt miteinander, zum Beispiel Sensoren mit Smartphone, oder über eine Cloud miteinander.
Ja, wie reden die miteinander? Übers Internet. Internet hat ein bisschen das Problem, dass es basiert auf dem TCP-IP-Protokoll-Stack. Und IP hat das Problem, dass wir immer noch stark auf IPv4, IP, also das Internetprotokoll in Version 4, basieren, und da gehen langsam die Adressen aus.
Genau.
Nämlich 32-Bit-Adressen, also gibt es 2 hoch 32 Möglichkeiten, Geräte zu adressieren, und da hat man mal gesagt, ja, das wird ja nie ausgehen.
Registriert und so.
Aber da ist jetzt halt Schluss. Da sind jetzt fast alle vergeben. Die ersten Blöcke sind schon leer.
Auch lustig. Wir haben ja ganz am Anfang mal gesagt, es gab ja schon Forschung in den 80er und 90er zu dem Thema Internet of Things. Und damals hat man schon gesagt, man braucht eigentlich ein neues IP-Protokoll, damit wir diese ganzen Geräte eigentlich ansprechen können. Und alle haben gesagt, ja, das wird nie passieren. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo dieses IoT so langsam so ein bisschen Griff hat. Also wir haben ja viele Beispiele genannt, die es auch tatsächlich gibt und nicht nur so Forschungsprojekte sind. Und wir sind immer noch nicht, also da hat man dann angefangen, an IPv6 zu arbeiten. Also die nächste Protokollversion von IP. Was mit 5 passiert ist, ist mir bis heute unklar.
Wohl schief gegangen.
Ja, genau.
Ja, also das ist die eine Sache, die Adressprobleme. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Ich glaube, da hatten wir schon Sendungen dazu. Das betrifft jetzt nicht so direkt das Thema, aber eigentlich ganz interessant, sich mal klar zu machen.
Genau.
Wenn wir alles ins Internet anschließen, brauchen wir auch viele Adressen. Irgendwie muss es auch gemanagt werden. Das gibt schon so seine Herausforderungen.
Ja.
Die Dinger sprechen aber nicht nur, also die verwenden nicht nur TCP/IP und normales WLAN oder LAN, sondern da gibt es auch ganz viel anderes, zum Beispiel gerade diese Wireless Sensor Networks. Da wäre WLAN viel zu teuer in Form von der Strom, es würde zu viel Strom verbraucht werden. Dann gibt es dann so typische andere Protokolle, Bluetooth, insbesondere Bluetooth Low Energy. Also im neuesten Bluetooth, im aktuellen Bluetooth, Bluetooth 4 Standard.
Okay, ich dachte, das aktuelle wäre 5 gewesen.
In 4 kam es aber auf.
Aha,
Bluetooth
genau.
Low Energy, also stromsparendes Bluetooth. In die gleiche Richtung Zigbee.
Ja,
und das sind so die Hauptsachen, oder?
Genau. Ja, es gibt natürlich noch verschiedene RFID-basierte Protokolle und andere, so Near Field Communication, so wie das dann heißt. Aber das sind eher Sachen, die so am Rande, die gibt es halt, aber es wird nicht so viel benutzt. Also RFID wird noch benutzt.
In der Home Automation wird noch viel so 400 Megahertz oder 800 Megahertz Funk verwendet.
Okay.
Weil das mehr oder weniger offene Frequenzbereiche sind, also 400 irgendwas Megahertz kannst du praktisch fast frei.
Ja, das ist auch so ein Research Band. Oder wie heißt das? Wie 2,4 und 5.
Und dieses 800 noch was Megahertz, da hast du dann zwar Beschränkungen, wie viel du pro Stunde oder wie viel Anteil du pro Zeiteinheit senden darfst, aber du darfst es trotzdem kostenlos verwenden.
Okay.
Und deshalb werden die recht viel in so Home Automation für so Funk innerhalb von einem Haus oder so verwendet.
Zum Beispiel wegen den Wänden oder? Wegen den Wänden,
genau,
wo man durchfunken muss? Okay.
Kommt. Ja, funktioniert besser als WLAN und ist viel stromsparender. Also das ist eine einfache Technologie.
Weißt du auch, welches Protokoll da genutzt wird?
Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene.
Okay.
Viel Proprietäres. Es gibt standardisierte Protokolle. Viel wird selber gefrickelt, also gerade von so Selbstbastlern wie mir. Ich mache auch ganz gerne mal selber Protokolle drüber.
Dann verweisen wir dafür, glaube ich, auf die ältere Folgen zurück.
Genau, auf die Home Automation Folgen.
Ja, da gibt es zum Beispiel bei diesen Sachen mit WLAN und anderen Funk immer das Problem, irgendwann ist der Äther voll.
Ja, das gerade bei diesen 400 noch was Megahertz, das sind auch so Garagentore und so. Und da gibt es so viele Geräte drin und die kümmern sich nicht drum, wie viel sie senden, das ist einfach voll. Das ist jetzt schon so. Also man hat unter Umständen hat man Probleme, diese Frequenzen zu benutzen, weil man nicht mehr durchkommt.
Das Problem hat man bei Wi-Fi aber genauso.
Ja.
Ja, echt super. Ja. RFID ist noch so ein auch eigentlich sowas, das in der Zeit aufgekommen ist. Man benutzt es ja nicht unbedingt, um direkt mit Geräten zu kommunizieren, also nicht um die ins Internet zu bringen, sondern eher um die zu tracken oder um die zu, regelmäßig zu scannen. Also um das nochmal klarzustellen, RFID heißt sowas wie eine Chipkarte, die man, also eine Bankkarte zum Beispiel hat manchmal eine RFID-Chip drin. Und wenn man so einen Studentenausweis hat und einen Mitarbeiterausweis, da ist meistens auch ein RFID drin, womit man sich dann an Gebäuden identifizieren kann. Und zum Beispiel die Tür aufzuschließen an der Uni, wenn es Wochenende ist und man lernen möchte. Was manche Leute ja machen im Wochenende.
Ja, Student bleibt ja fast nichts anderes übrig.
Ja, erstaunlicherweise.
Erstaunlicherweise.
Ja, eigentlich, ja, gut. Anderes Thema. Das Interessante daran ist, dass wenn man diese Authentisierungsvorgänge quasi zusammenknüpft, dann hat man eigentlich auch irgendwie Daten, die plötzlich erhoben werden können. Und aus diesem Grund hat man früher schon gesagt, wo RFID ursprünglich als Technologie eingeführt wurde, also auch gegen Ende 90er, glaube ich, haben viele gesagt, oh, wie sieht es jetzt mit meinem Privacy aus? Ja, gut, Privacy gehen wir nachher noch tiefer darauf ein, aber ich wollte nochmal erinnern, dass RFID-Protokolle auch zum großen Teil zu IoT gehören und die gleiche Vor- und Nachteile haben.
Genau.
Ob das jetzt ein zentraler Server ist, der jetzt im Gebäude steht oder irgendwo in der Wolke, ist jetzt, glaube ich, nicht so ein großer Unterschied.
Ja, genau.
Ja. Ja, macht vielleicht schon einen Unterschied. Vielleicht macht es auch einen Unterschied, in welche Länder gehen diese Daten hier, aufgrund Gesetzgebung der bestimmten Länder. Irgendwie gerade unser Safe Harbor Abkommen. Vielleicht kommen wir da zum Schluss nochmal drauf zurück.
Ja.
Sollen wir zur Security übergehen oder haben wir hier noch was zu, wie funktionieren diese Dinge überhaupt insgesamt? Ich glaube, das können wir dann so, wenn wir es brauchen, dann können wir es nochmal ansprechen.
Genau. Okay. Also das Schlüsselwort zum Suchen ist 6LowPAN und REST-APIs. Das sind so die zwei Sachen, die wir uns noch aufgeschrieben hatten.
Okay.
Aber
so, Security.
Ja, Security. Ich möchte anfangen mit einem Artikel von Bruce Schneier, den er vor einigen Wochen, ich glaube sogar nur ein oder zwei Wochen, auf seinem Blog veröffentlicht hat.
Wer ist denn Bruce Schneier? Ich höre den Namen immer wieder. Ich weiß ungefähr, wer das ist, aber das weiß vielleicht nicht jeder Hörer.
Bruce Schneier ist dieser bärtige Kryptologe.
Ich dachte, so ein Ja, tatsächlich. Bärtig, das wusste ich gar nicht.
Also er schreibt gerade, im Moment ist er Chief Technology Officer of Resilient Systems.
Aber das irgendwie seine eigene Firma ist, glaube ich.
Ja.
Oder? Ja, ich weiß
Und nicht. Und er ist Board Member der Electronic Frontier Foundation. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr bekannter Kryptomensch. Er hat zum Beispiel bekannte Verschlüsselungsalgorithmen entwickelt. Twofish. Wer ist der andere?
Auch.
Blowfish.
Threefish?
Ja, bestimmt. Fish-Dinger sind bestimmt.
ist auch sehr bekannt für das Buch Cryptography Engineering.
Genau, sehr, sehr, sehr bekannte Bücher. Und er macht sich auch, also er schreibt viel über Security, er schreibt auch viel über Privacy. Und in diesem Fall schreibt er über Integrity okay, irgendwie ist jetzt die Seite weg.
Du hast einen Klammer in den Link gepostet. Integrity and Availability Threats.
Integrity, ich habe eine Klammer, Tatsache.
Genau.
Genau, und zwar geht er da drauf ein, dass wir haben ja so Security Wünsche, nee, wie sagt
Ziele.
Man? Ziele, genau. Und ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu klassifizieren. Eine ist davon, wir sagen, wir wollen Confidentiality, also wir wollen Sachen privat oder geheim halten. Wir wollen Integrity, also wir wollen wissen, wir wollen sicherstellen, dass Daten von einer vertrauenswürdigen Quelle kommen oder zumindest von der Quelle, wo wir glauben, dass sie herkommen und dass sie unterwegs nicht verändert werden.
Beziehungsweise, dass wir das erkennen können.
Und dass wir erkennen können, falls sie verändert wurden. Und Availability, also Verfügbarkeit. Wir wollen, dass Geräte gegenüber Angriffen resistent sind und dann nicht ihren Dienst praktisch verweigern oder dass ein Dienst kaputt geht. aufgrund eines Angriffes, zumindest nicht so leicht. Das wäre so eine Kategorisierung. Ja, und ganz, ganz viel geht es immer um Confidentiality. Also wie verschlüssel ich Sachen, wie halte ich Sachen geheim. Aber die Leute, die im Security-Thema drin sind, die kommen relativ schnell drauf. Integrity ist eigentlich auch sehr, sehr wichtig. Also die Integrität der Daten. Und hier der Artikel von Schneier, der darauf eingeht, dass auch, also gerade bei diesen heutigen Sachen, wie zum Beispiel selbstfahrenden Autos, besonders wichtig ist, oder auch medizinische Geräte, da ist Integrität besonders wichtig, weil zum einen möchte ich zwar geheim halten und privat halten, wo befinde ich mich mit meinem Auto, wo fahre ich so rum, oder wie sind denn meine Gesundheitsdaten, also das sind private Daten, die möchte ich vielleicht nicht, dass jeder die weiß. Auf der anderen Seite aber vielleicht sogar noch krasseres Problem, ich will nicht, dass andere Leute mein Fahrzeug anhalten können oder es gegen die Wand fahren können oder es woanders hinfahren können oder mich darin einschließen können. Genau so bei medizinischen Geräten. Ich will nicht, dass ein Fremder meinen Herzschrittmacher auslösen kann oder meinen Defibrillator auslösen kann. Oder mir mit meiner Insulinpumpe eine tödliche Dosis verabreichen kann oder mir das Insulin verweigern praktisch.
Mhm. Darüber haben wir schon in unserer Hacking-Folge oder in einer unserer Hacking-Folgen geredet.
Welche war das? Weißt du das?
Ich weiß nicht mehr, welche Folgennummer genau das war. Aber wir haben doch auch darüber geredet.
Also hört mehr Death Radio. Genau, und das ist nämlich alles Integrity. Also wir müssen sicherzustellen, dass so Befehle an die Systeme nur von Quellen kommen, die auch dafür berechtigt sind, diese Befehle auszuführen. Und genauso Availability, also wenn ich eine Möglichkeit finde, so eine Smart Road, also so ein Straßennetz, Kommunikationsnetz, das für Fahrzeugkommunikation zuständig ist, lahmzulegen und damit plötzlich alle autonomen Fahrzeuge nicht mehr funktionieren, dann ist das ein Availability-Problem. Und das fand ich eigentlich ja interessant, das in diesem Kontext sich nochmal klar zu machen.
Es konnte ja keiner damit rechnen, dass alle kurz vor Weihnachten einkaufen gehen wollen.
meinst du DDoS auf Supermärkte, oder?
Supermärkte, Online-Shops, alles.
Wir hatten ja vor langer Zeit mal dieses klassische Beispiel von Michael Jackson, der gestorben ist, wo dann Google gemeint hat, es gäbe jetzt einen Angriff auf, also einen Denial-of-Service-Angriff mit, weil alle Leute nach Michael Jackson gesucht haben.
Yes, sir. Okay.
Also das klassische Beispiel, wo solche Erkennung auch nochmal schief gehen kann.
Also da ging es um Erkennung von Denial-of-Service-Angriffen. Und das war eigentlich gar keiner, da haben nur viele Leute gleichzeitig angefangen, irgendwas zu tun.
Dasselbe zu tun, ja.
Ja, auch von Bruce Schneier, ganz, ganz neuer Artikel. The Internet of Things will be the world's biggest robot. Also das Internet der Dinge wird der weltgrößte Roboter sein.
Ja, was ist da die Definition von einem Roboter?
Genau, und da schreibt er eben, ja, das ist halt irgendwas, das hat Sensoren, das hat Aktoren, also das kann seine Umwelt wahrnehmen, es kann darauf reagieren und es hat irgendein Gehirn dazwischen, typischerweise irgendwelche künstliche Intelligenz oder Algorithmen, die bestimmen, wie durch die Sensordaten auf Ereignisse reagiert wird und diese dann ausgeführt werden. Und ja, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich relativ logisch. Wir haben halt Sensoren, das könnten so Augen, Ohren und Tastsinn dieses riesigen Roboters sein. Und Sensoren sind jetzt halt einfach mal überall. Jedes Smartphone hat haufenweise Sensoren, jede Smartwatch. Und jedes Ding im Internet der Dinge hat typischerweise Sensoren. Und die Aktoren wären die Hände und Füße. Da haben wir Lautsprecher, wenn wir wieder aufs Smartphone zurückgehen, den Bildschirm, LEDs und wenn wir dann weitergehen bei den Autos, ja, Motoren, Türen, daheim, Heizungsthermostate, Türöffner, Steuerung von Jalousien, alle möglichen. Und dazwischen ist das Gehirn, nämlich das Internet, die Cloud-Systeme, alles, was da halt so steuert. Gut, man muss da jetzt sagen, das ist natürlich nicht ein einziges riesiges System. Wir haben eher viele, viele Systeme, aber die Betrachtungsweise ist interessant. Und worüber er weitergeht, also er folgert daraus, ja, wir haben einen großen Roboter, beziehungsweise viele große Roboter. Und das hat Folgen. Zum einen hat es technologische Folgen. Und er schreibt hier, technologische Folgen sind ganz gut vorhersehbar. Man kann irgendwie sagen, also ein Beispiel war zum Beispiel, bessere Motoren machen Autos schneller. Das ist nicht schwer vorherzusagen. Was aber schlecht vorherzusagen oder schlecht vorherzusehen war, war, dass eine soziale oder gesellschaftliche Folge davon ist, dass mehr und mehr Leute in Vororte ziehen und nicht mehr so sehr in der Nähe von ihrer Arbeit leben oder davon abhängig sind, sondern auch mal größere Strecken zum Arbeitsplatz in Kauf nehmen, weil eben die Mobilität steigert wird. Das ist schwieriger vorherzusehen, kann man sich zwar überlegen, aber ist nicht so direkt wie die technischen Folgen. Und dann sagt er hier auch, ja, wir bauen gerade diese riesigen Roboter und technisch können wir sagen, ja, es wird irgendwie bequemer, wir können neue Sachen machen, wir müssen uns nicht mehr um so viel kümmern. Aber die gesellschaftlichen Folgen, die sind eben schwer abzusehen.
Und da kann man alles Mögliche raten und irgendeins davon wird vielleicht passieren.
Genau, und deshalb sagt er, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wir müssen das Ganze beobachten und wir bräuchten eigentlich auch eine Regulierung dafür. Also Leute, die die Kompetenz haben, da drauf zu schauen, das auch zu beurteilen technisch und unter Umständen ja, Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel entsprechende Behörden, die dafür sowas zuständig wären.
Du meinst jetzt tatsächlich bezogen auf zum Beispiel Protokollentwickler oder Hardwareentwickler und Firmen?
Ja. Also was heißt ne, Firmen vielleicht jetzt nicht? Also einfach Leute, die kompetent genug sind, um so Regulierungen
Nee, ich meine, wem die Regulierungen jetzt beeinflussen sollten. Also es geht nicht in dieser Artificial Intelligence-Ecke oder sowas.
Ja, nee, also wir haben ja zum Beispiel lauter schon Gesetze zu Drohnen, zu selbst fliegenden Fluggeräten, so diesen typischen Spielzeugen. Und in den USA ist ja jetzt notwendig, dass man sich registriert, wenn man so eine Drohne besitzt.
Je nach
Ort. Je nach Bundesstaat. Aber so Sachen kommen und teilweise sind sie auch notwendig vielleicht oder zumindest.
Und vielleicht auch diese rechtlichen Sachen, dass die Leute, die Dinger benutzen, auch wissen, was sie tun.
Ja, zum Teil gibt es irgendwie das, die Idee, man bräuchte irgendwie einen Führerschein, um sowas.
Naja, es passiert immer wieder, dass irgendeiner mal aus Versehen den kompletten Flughafen lahmlegt, weil das Ding halt einen Meter zu weit links geflogen ist.
Fällt dir gerade auf, dass hier unser Telefon fällt? Hier ist nur noch so ein Kabel aus der Wand.
Hey, aber das
arme Leute, nicht, wir haben noch ein zweites Telefon, aber wir haben keine zwei Telefone mehr.
Ach so.
Sorry. Out of context.
Passt.
Ups.
Ja, also es ist wirklich bezogen auf die Geräte und nicht bezogen auf irgendwas mit künstlicher Intelligenz oder sowas. Weil da gibt es halt Leute, die sich da ausführlich Gedanken machen, wann ist jetzt was intelligent und solche Sachen.
Nee, darauf gar nicht so sehr. Das ist bezogen auf tatsächlich existierende Technologie im Einsatz, also Consumer-Technologie und Technologie, die von Firmen eingesetzt wird, darauf zu schauen, die zu bewerten und zu regulieren, um nicht irgendwie zu sehr Kontrolle zu verlieren. Da.
Naja, wenn man nach der ersten Zeile aufhört zu lesen, gibt es wieder Leute, die dann den großen Skynet-Hype wieder lostreten.
Ja, Skynet.
wie ich aus Tonfall höre, kann der es schon nicht mehr hören.
Doch, ich hatte schon noch gehört. Ich finde es halt relativ anstrengend, darüber zu reden.
Weil es jedes Mal das Gleiche
ist. Es ist irgendwie so ein Extrembeispiel und man kann nicht so richtig interessante Folgen daraus schließen. Weder technisch noch irgendwie philosophisch oder sowas.
Ja, es ist halt eine Filmreihe. Es ist Fiction. Aber es sind interessante Beobachtungen und ja, so gewisse Voraussetzungen dafür existieren dann eben schon.
Ja.
Also wir reden von Terminator. Diejenigen, die, das, also, die da nicht so drin sind.
Aber wenn wir über Skynet reden wollen, dann können wir, glaube ich, eher über intelligente Bürosysteme reden oder sowas.
Ja.
Also ja, Systeme, die sich tatsächlich autonom verhalten. Mhm. Also mit autonom meine ich jetzt, dass sie sich selbst irgendwelche Sachen überlegen. Entweder nach irgendwelchen Regeln oder nach irgendeinem Algorithmus. Also Hauptsache, es sind weder Menschen noch andere Roboter in dem Fall dann involviert.
Ist tatsächlich ein Zufall, dass jetzt Skynet erwähnt wurde, aber kommen wir zu Waffen.
Ja, kommen wir zu autonomen Waffensystemen. Die hatten wir ja auch schon angesprochen. Die hatten wir angesprochen heute.
Ich habe die Notes gar nicht angeschaut.
Und da habe ich ja schon gesagt, es gibt Forschung, dass Drohnen auch autonom agieren sollen, autonom Bereiche überwachen oder auch autonom Angriffe ausführen. Und auch da, also ja, jetzt wäre so die Zeit, da regulierend einzugreifen und zu schauen, wollen wir das? Und also da muss ich ganz klar sagen, kann ich mir nicht vorstellen, wie man sowas wollen kann. Dass Computer Algorithmen entscheiden, ob etwas oder jemand angegriffen wird. Vor allem dann, also, der Angriff auch ausgeführt wird. Ja.
Also angegriffen ist dann wieder so ein extremes Beispiel. Weiter in unserer Liste steht zum Beispiel diese autonome Autos. Mhm. Und da kann ich es mir schon vorstellen, dass irgendwann ein Algorithmus entscheidet, wer jetzt stirbt.
Okay, ja, da haben wir auch, stimmt, das ist interessant. Also da gibt es ja auch viel Diskussion jetzt drüber. Gibt Leute, die behaupten, also von Google kommt das immer wieder mal, von ihren selbstfahrenden Autos, selbstfahrende Autos sind viel sicherer, da werden einfach keine Unfälle mehr passieren, wenn das jeder hat. Ist so eine Behauptung, die man immer wieder so ein bisschen raushört.
Unfälle zwischen Autos auf jeden Fall.
Okay.
Da, also damit könnte ich, mit dieser Aussage könnte ich leben, kann ich mich für, halte ich für realistisch. Unfälle mit Personen, ich weiß es nicht. Ich halte es für unrealistisch.
Gut, mal ganz davon abgesehen, wir könnten uns vorstellen, natürlich wird es weiterhin Unfälle geben. Entweder macht
da guckt man mal nicht über die Straße.
Macht der Rechner Fehler oder andere Verkehrsteilnehmer machen Fehler. So, jetzt ist ein Unfall unausweichlich. Was macht so ein autonomes Fahrzeug dann? Wen schützt es zuerst? Seine Insassen, Fußgänger, Fahrradfahrer, andere Autos? Und da muss man sich Gedanken drüber machen.
Genau. Interessant ist natürlich, dass...
Egal, für was er sich entscheiden wird, es wird immer Leute geben, es ist die Schuld von dem selbstfahrenden Auto.
Beste Schuld ist es dann. Hardwarebauer, Programmierer, Besitzer von dem Fahrzeug.
Softwareentwickler. Andere Softwareentwickler. Irgendwelche Apps.
Softwareentwickler. Library-Entwickler. Also die Leute, die Sensoren gebaut haben. Wissen wir nicht. Die Leute, die Sensoren programmiert haben.
Ja.
Da gibt es tatsächlich Firmen, die machen sich da Gedanken drüber und also müssen eigentlich, und ein paar haben auch schon irgendwie veröffentlicht, wie sie darauf reagieren. Die haben dann nämlich so eine Prioritätsliste. Irgendwie ein Beispiel wäre jetzt zuerst die Insassen des eigenen Fahrzeugs zu schützen, dann Fußgänger, dann andere Verkehrsteilnehmer und ganz zum Schluss irgendwie...
Wo sind die Fahrräder?
Andere Verkehrsteilnehmer.
Ah, okay.
Ja gut, vielleicht sollten die noch vorher kommen, weil die weniger geschützt sind.
Keine Ahnung.
Aber ganz zum Schluss auf jeden Fall Sachwerte, also irgendwie Ampeln, Pfosten, Häuser, Bäume.
Spannende Fragestellung. Ich weiß nicht, ob das... Also was ich interessant dran finde, ist, dass meistens die Entscheidungen, wenn man sowas bauen würde, eigentlich gar nicht so... Also wir stellen halt als Menschen immer die Frage, töte ich dem einen oder dem anderen? Aber normalerweise, wenn man ein System entwickelt, entwickelt man im Regel Algorithmen, weil wir haben ja kein General AI. Also haben wir einen Regelsatz, der Entscheidungen spezifiziert, und die meistens führen die halt zufällig zu entweder dem einen oder dem anderen, indem man zum Beispiel eine Regel hat, dass, ich weiß nicht, den Innensitzender, dass der geschützt wird. Und dann wird halt eine Entscheidung getroffen und erst im Nachhinein stellt man dann fest, boah, da ist jetzt ein Fußgänger gestorben.
Hm. Ja, aber trotzdem, mit so Regeln hast du ja immer noch, triffst du ja dadurch, dass du die Liste hast, du die Entscheidung, was geschützt sein muss.
Aber da hast du ja das
dann
Problem.
Hast du dann versucht, also der Computer kann ja diese Entscheidung nicht treffen, wer wichtiger ist. Der kann sie nicht treffen. Also gibst du ihm durch diese Regeln die Entscheidung schon vor. Also hast du die Entscheidung getroffen. Also der den Algorithmus
gebaut hat. Aber du hast vielleicht nicht bewusst diese Entscheidung getroffen, insbesondere wenn dann Machine Learning ins Spiel kommt, was uns wahrscheinlich dann auch wieder zum Thema zurückbringt. Weil meistens sind, also wir sprechen jetzt gerade von autonomen Autos, aber diese Entscheidung gibt es natürlich auch in so Cloud-Systeme, die irgendwie verschiedene Internet of Things-Geräte beobachten. Und zum Beispiel Schlussfolgerungen aus den Einkäufe oder irgendwelche Statistiken von dem Smartphone schließen. Kann sich zum Beispiel so einen Fitness-Tracker vorstellen, dem einem irgendwie seine Fitnessdaten erhebt und vielleicht analysieren könnte oder feststellen könnte, was jetzt seine durchschnittliche Laufgeschwindigkeit ist, aber vielleicht auch, ob man ungesund läuft oder eine falsche Haltung hat oder irgend sowas. Und wenn man halt immer so Regelsätze hat, die irgendwelche Entscheidungen treffen, dann frage ich mich immer, wie viel Gedanken man von den Entwicklern dann überhaupt erwarten kann, wenn die so einen Regelsatz entwickeln. Ich meine, du brauchst einen Regelsatz und irgendwann wird der Regelsatz halt so komplex sein, dass du unvorhersehbare Effekte hast. Also beziehungsweise Effekte, die du dir nicht angeschaut hast. Das kennen wir ja aus der Programmierung, wir kennen es aus den Protokollentwicklungen, wir kennen das aus Sicherheitsprotokolle. In all diesen Fällen ist es halt so gewesen, man hat irgendwas gebaut, weil man ein Ziel hatte, das Ziel wurde erreicht und danach hat man festgestellt, dass es irgendwelche Nebeneffekte hatte, die vielleicht unbeabsichtigt waren.
Ich habe jetzt gerade dieses Bild von dem so ein Kundengespräch im Kopf. So mit, was muss das Ding jetzt können?
Ach so, von Softwareentwickler. Ja. Das ist immer so eine Schwierigkeit.
Kitzel dem Kunden mal raus, was du hören willst.
Aber da ist es ja wenigstens noch so, dass man quasi einem Ziel hat. Und hier hat man ja das Problem, dass die Regeln noch weitere Effekte haben. Und um die zu beabsichtigen, das ist, glaube ich, echt schwierig.
Naja, man kann ja schon einen Experten in dem Feld befragen, aber das ist genauso gut wie so ein Kundengespräch, weil der versteht vielleicht gar nicht, was der Programmierer will.
Und der weiß auch nicht alles. Ich meine, du kannst es halt im Nachhinein natürlich feststellen und dann verbessern, aber...
Ja, du hast die Fitness-Tracker schon angesprochen. Da gab es jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Artikel auf netzpolitik.org, die eine Studie zur Sicherheit von Fitness-Trackern darüber berichtet haben. Und da wurden... 8 Anbieter verglichen.
Oh.
Und 7 davon haben Sicherheitsmängel. Und bei Sicherheitsmängeln sind üblicherweise echt schon recht gravierende Sachen.
Ach, das ist vom Citizen Lab auch. Cool.
Interessant.
Please elaborate.
Also ich lese gerade einen Teil von dem Artikel, dass eine Citizen Lab ist eine Gruppe, die ich aus ganz anderen Kontext kenne eigentlich. Die machen halt viel so Sensorik, die von Menschen deployed wird, wenn ich mich recht erinnere. Also da, die machen halt viel so, wie heißt das, Crowdsensing und so. Passt auch ein bisschen am Rande in diesem IoT-Thema ein. Also da ist es gedacht, dass Menschen daheim sich irgendwelche Sensorik deployen können und dass man quasi zum Beispiel in Feinstaubmessungen von der ganzen Stadt machen kann, indem verschiedene Leute Feinstaubsensoren in ihrem Haus, also draußen, hinstellen.
Ich finde es interessant, dass gerade das der Hersteller, der eher als Datenkrake bezeichnet wird, nämlich Apple, das Ding besteht. Also der eine von den nicht 7 ist.
Ja, hier geht es immer um die Sicherheit. Also ich vermute mal um externe Eingriffe. Ob die jetzt selber, wie viel Daten der Hersteller selber verarbeitet, sowas wird da ja gar nicht betrachtet, weil der User willigt ja eigentlich ein. Und das bringt uns jetzt nämlich gerade schon zu den Privacy-Aspekten, die wir jetzt noch so ein bisschen rausgezögert hatten. Und ein Beispiel ist hier, dass eine amerikanische Universität jetzt Erstsemestern, also jetzt Studenten, vorschreibt, Fitness-Tracker zu tragen. Und sagt, die Fitness der Studenten wird die Noten beeinflussen. Ja, das muss man erstmal so auf sich wirken lassen.
Gut, das ist USA, da ist andere Kultur.
Hallo? Also
Das ist echt so.
Du wirst gezwungen,
gut, dich überwachen zu lassen. Bei uns an der Uni auch so.
24 Stunden lang? Was?
Bei uns in der Uni gibt es doch diesen Gendatenbank, wo auch alle Studis sich reinschreiben lassen müssen. Also aus einem bestimmten Fachbereich. Beziehungsweise da wird es halt länger Zeit geplant von einem
bestimmten Professor. Ja, auch problematisch. Aber hier, also du hast wirklich technische Geräte, die jeden deiner Schritte überwachen. Praktisch weiß die Uni dann zu jeder Zeit, wo du dich befindest, was du tust, ob du tatsächlich die Vorlesungen besuchst, die du besuchen solltest, ob du tatsächlich daheim bist, wenn du krank bist.
Scheiß doch aus.
Ich glaube nicht, dass es geht. Also hier steht verpflichtende Fitness-Tracker und ich schätze mal fest einfach durch deine Kurse. Die sagen ja sogar, dass es die Noten beeinflussen wird.
Krass.
Und sie sagen aber jetzt nicht, wie viel. Also ja, also das halten sie irgendwie geheim. Also wenn du zu wenig Sport machst, dann kriegst du schlechtere Noten. Aber wenn du zu viel Sport machst, vielleicht auch, weil das irgendwie deine Leistung beeinträchtigen könnte. Irgendwie finde ich das scheiße.
Gut, das ist irgendwie ein didaktisches Problem, glaube ich.
Also ich finde das,
ich finde es auch asozial, aber...
Zum Kotzen.
Ja, also, ja, das kann eigentlich nicht sein, aber...
Und ich hoffe, dass die jetzt richtig aufs Maul kriegen. Also da muss ich jetzt mal schon deutlich werden, weil sowas geht gar nicht. Also wir haben genug Sachen, die hintenrum versuchen, an Daten zu kommen, aber jetzt Studenten zu verpflichten und ihnen ansonsten die Möglichkeit zu nehmen, zu studieren. Aber
damit können wir ja erkennen, ob Leute Amok laufen. Ach, das ist so ein Schlagermoment überhaupt, ja?
Ja, National Security. So, jetzt sind wir schon mitten im Thema Privacy.
20%.
Ich würde nochmal eine Musik... was, 20%?
Also, du hast gesagt, wir wissen nicht, wie viel die Note 20%.
Achso,
also, das ist der Titel von diesem Speaker-Artikel, das ich da gerade gefunden dazu habe.
Okay. Ja, nee, aber wie, ja, 20%, schön, aber wie genau kommt man zu dem Ergebnis? Also wie viel Sport sollst du machen? Ich glaube, das ist nicht bekannt. Also zumindest in dem Artikel, den ich gelesen hatte, das war nicht der, den du angesprochen hast, da war da noch nichts drüber bekannt.
Oder zumindest haben die berichtet. Hier stehen darin Details drüber, wir können vielleicht nachher nochmal reinschauen.
Nee, dann schmeiß jetzt die Details raus.
Hier steht, sie sollten jeden Tag mindestens 10.000 Schritte laufen und mindestens 150 Minuten in der Woche aktiv sein.
10.000 Schritte, das kriege ich so hin, wenn ich irgendwie schon zur Uni, vom Bus zum Pool, vom Pool zur Mensa, vom Mensa zurück,
ja, genau.
Und vom Pool wieder zum Café wieder zurück. Das kriege ich bequem hin, 10.000 Schritte.
Genau.
Man könnte sagen, das ist ein lobendes Ziel, dass Studenten ihre geistigen Fähigkeiten fördern sollen, sondern eben auch körperlich fit bleiben sollen.
Das war die Behauptung, dass das Ziel da war.
Ist ein gutes Ziel, aber die Methode dafür, ich meine, du hast diese Daten jetzt, du kannst das eine überwachen, wenn du weniger Sport machst, kriegst du schlechtere Noten, aber wer weiß, wofür die sonst verwendet werden. Die Daten sind da.
Genau.
Sobald Daten da sind, können die auch, ist auch Missbrauch möglich.
Das ist echt.
Zum Beispiel die Noten wieder zu verschlechtern, wenn die Leute einfach zu viel was anderes machen, als sich mit dem Studium zu beschäftigen, selbst wenn die Leistungen noch passen, rein notentechnisch.
Und davon abgesehen, die falsche Sichtweise. Das ist so, du hast eine Bestrafung, wenn du was nicht machst.
Das hat
so
kein Geschirr.
Das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du irgendwie Leute zu was bringen willst.
Also das ist die didaktische Sicht und die Privacy-Sicht ist einfach, das ist deine, das ist wirklich, das ist innerste Privatsphäre, das ist Bewegungsprofile, wo hältst du dich auf, mit wem hältst du dich auf?
Das ist ohne GPS den Gerät, aber es ist trotzdem
wie unglaublich. Wie gut ist das Ding denn? Reicht eine Rüttelmaschine,
also ist so ein Armband.
Das ist ohne GPS, aber dein Smartphone hat ein GPS.
Ja, du brauchst ja dein Smartphone dazu nicht, glaube ich.
Ja, schön. Und wer hat es nicht? Wenn man das Ding hat, Bluetooth-Verbindung einschaltet, hast du beide Daten.
Das stimmt, ja.
Ja, also die Daten sind da, auch wenn du... Ich meine, das ist Arbeit, Aufwand, sich davor zu schützen. Und wer wird es dann machen, wenn das Aufwand ist?
Niemand.
Das ist einfach das. Ja, also vielleicht schon Leute und vielleicht auch viele Leute, aber das ist egal. Weil einfach... diese Privatsphäre dermaßen da eingeschränkt wird. Mhm. Okay, aber die versprochene Pause. Nächster Song heißt Sonntags und ist von der Band 7. Haben wir auch schon hin und wieder gespielt. Bis gleich.
Irritiert mich, was ich sonst mag. Oh, ich verstehe
Hier ist wieder Dev Radio auf Radio Free FM. Wir sind euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm und unser Thema heute ist Sicherheit im Internet of Things, beziehungsweise wir sind jetzt bei der Privatsphäre im Internet of Things angekommen. Und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht nochmal irgendwie alles wiederholen, was wir bisher geschwätzt haben. Wir verweisen einfach drauf, es gibt auch den Podcast www.devradio.de, da könnt ihr euch die Sendung nachhören, wenn sie dann mal fertig geschnitten sind. Das geht mal schneller, mal langsamer. Mhm. In letzter Zeit funktioniert das ganz gut, dass ihr zeitnah nachhören könnt, was wir hier so reden. Und wir hatten schon das Thema Fitness-Tracker und Privatsphäre und dass sie Sicherheitsproblemchen haben und dass jetzt mittlerweile auch eine Universität ihren Studenten Fitness-Tracker vorschreibt und basierend auf deren Fitness bzw. deren körperlicher Betätigung Noten anpassen möchte, was wir für sehr kritisch halten. Mhm. Und diese Fitness-Tracker und generell Wearables, die haben insgesamt auch nochmal so ein Privacy-Problem, weil das sind jetzt so Daten könnten irgendwo hinfließen außerhalb dieses gedachten Systems. Oder tun das jetzt zum Beispiel an die Universität, die meiner Meinung nach da ihre Finger von lassen sollte von meinen privaten Fitnessdaten. Das andere Problem ist aber die Hersteller selbst. Weil die, wenn da jemand Daten sammelt, da schreit kaum jemand auf. Aber die haben natürlich alles. Die haben alles von allen Usern. Wissen die, wie viel bewegen die sich? Was tun die?
Die könnten ohne weiteres einfach so einen Brief kriegen.
Was für ein Brief? Achso, so ein Brief, National Security darf, ne? Letter.
Ja. Wo wir nicht drüber reden dürfen.
Ja, und das ist ja wurscht. Das hat hier keine rechtliche...
Ja, stimmt. Aber dieser Brief, der vor kurzem in unser Briefkasten kam...
Was?
Never mind. Wir dürfen ja nicht drüber reden.
Naja.
Wir dürfen ja auch weder bestätigen noch... Ja, anyway...
Ich lese hier gerade GPS in Schuhen. Wer möchte GPS in Schuhen haben?
Wieso, ist doch geil. Also kannst du so Zeug tracken, musst nur deine Schuhe anziehen, musst nicht mal so ein blödes Armband tragen. Hast dann vielleicht noch so Bewegungssensoren mit drin. Da kannst du diese ganze Tracking-Geschichte...
Musst dann täglich meine Schuhe im Ladegerät stellen, oder?
Wahrscheinlich. Also, gibt es da bestimmt kontaktloses
Laden.
Das
muss doch jetzt sehr mühsam sein, wenn du dann irgendwie eine Person bist mit vielen Schuhen, dass du da jedes mit deiner Schuhe mit deinem Handy fahren musst.
Heißt doch billig.
Ja.
Kann bestimmt irgendwie automatisch machen.
Über WLAN. Über das Ladegerät braucht man das Handy auch nicht mehr.
Ja.
Ist so Singapore-Ferien-mäßig irgendwie. Aber gut. Ja, werden wir sowas haben? Ist das so eine Fitness-Tracking-Geschichte?
Ja, oder? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich das her habe, das Beispiel. Ist das so eine Fitness-Tracking-Geschichte?
Wobei ich mir das auch vorstellen kann, dass das von besorgten Eltern kommen könnte.
Ja, da haben wir noch die andere Sache. Besorgte Eltern, ja. Also Eltern, die ihre Kinder hinterher spionieren über das Smartphone, GPS oder implantierte Chips. Ist das nur aus dem Roman oder gibt es das schon wirklich?
Nee, das gibt es nur in Tieren. Also Haustieren.
Das ist bestimmt auch bald für Kinder. Implantierte Ortungschips.
Ich habe die Theorie mal gehört, aber ich bin mir nicht sicher, ob es ernst war.
Es gibt doch schon spezielle Handyverträge, die das Handy ständig orten.
Mhm. Ja, das...
Kriegt ja einfach nur die Krise von den Dingern. Was ist aus dem Vertrauen geworden, um 3 bis zu Hause?
Ja, es geht so nicht mehr. Ja, und irgendwie alles wandert in die Cloud. Also alles ist in Backend-Systemen. Und warum ist es da drin? Zum einen ist es vermutlich billiger, das so zu machen. Also man hat halt in den Cloud-Systemen so ein bisschen variable Computing-Power, die man besser an den Nutzen anpassen kann.
Der Nutzer hat aber auch viel zu viele Endgeräte.
Ja, und die Endgeräte sind schwach. Also Batterie, Computing-Power, alles schwach. Die andere Sache ist aber, die Daten sind wertvoll. Also ganze Industrien leben davon, dass sie Daten sammeln, analysieren und verkaufen. Ganze Industrien, also die sogenannten Data Broker oder Information Broker, die leben davon. Und ja, die wollen Daten und das ist natürlich auch ein Grund, Daten zur Verfügung zu stellen und versuchen, von Kunden zu entlocken.
Und deswegen alles wandert in die Cloud. Zum Beispiel auch Home-Automatisierungssysteme. Und das weiß man irgendwie, der Betreiber weiß dann ziemlich viel darüber ab, was bei mir, daheim so abläuft.
Andererseits ist es auch sehr schwer, solche Dienste so zu gestalten, dass sie die gleiche Usability haben. Also, dass sie ähnlich einfach zu benutzen sind und trotzdem überall verfügbar.
Es ist schwer, aber ich würde sagen, da ist ein Markt dafür. Also es ist schwer, aber es ist aber machbar.
Aber es fehlt noch.
Es sollte gemacht werden. Weil es gibt auch Studien, die eben zeigen, Leute wären bereit, für Privacy-Features auch Geld zu bezahlen. Nur irgendwie bietet es niemand an.
Ja. Naja, die es anbieten können, haben halt auch nicht die große Marketing-Armada.
Also ich denke auch, wenn zum Beispiel Google oder sowas jetzt, oder mein Fitness-Tracker, wenn die jetzt einen Dienst anbieten würden, dass ich für, keine Ahnung, 1 Euro die Woche irgendwie hier die Privacy-Preserving-Variante von dem System hätte.
Ja, das macht
weiß jetzt auch. Nicht, ob, also ich weiß jetzt nicht, ob ich dann diese Firma trauen würde, dass sie mir nicht einfach 1 Euro abkassieren, weil ich kann es ja nicht überprüfen.
Ja,
also das Google ist irgendwie macht ja sowas mit seinen Problem. Diensten, dass du da zahlen kannst. Also du musst halt irgendwie bestimmte Tricks anwenden, damit du es findest, aber es gibt's. Und ich weiß nicht, das gucken dich trotzdem alle komisch an, wenn du es benutzt, weil das Vertrauen gegenüber Google haben ja die Leute, die Google nicht toll finden, ja eh nicht.
Genau, das ist, glaube ich, das Hauptproblem, weswegen es solche Diensten nicht oder noch nicht gibt. Also dass man muss halt wirklich dieser Service Provider zu 100% vertrauen, dass die auch tatsächlich das so umsetzen, wie sie behaupten.
Du könntest ja schon irgendwie so Sachen machen, wie zum Beispiel, dass Client Software Open Source ist und dass du dann eben schaust, ja, Sachen werden mit lokalen Schlüsseln verschlüsselt. Und dann wendest du vielleicht irgendwie Homomorphic Encryption an oder du machst bestimmte Sachen nur lokal. Da musst du dir halt vielleicht mal für daheim eine größere, eine leistungsfähigere Steuerzentrale anschaffen. Die kostet dann vielleicht ein bisschen mehr Geld. Aber wäre möglich, gerade für die Home-Automatisierungssysteme.
Für sowas wäre ich tatsächlich bereit.
Genauso bei Fahrzeugen. In Fahrzeugen kannst du auch ein bisschen leistungsfähige Geräte einbauen, die dann Daten schützen, verschlüsseln, die Integrität schützen und dafür sorgen, dass Möglichkeiten trotzdem noch da sind. Also man kann da schon viel machen. Es ist schwierig, es sollte aber meiner Meinung nach mehr gemacht werden. Gut, zum Beispiel, also gerade bei Smart Home, dieses eine Beispiel muss ich jetzt noch loswerden mit der Suchmaschine für schlafende Kinder. Also war ich so die Überschrift von so einem Artikel, den ich mal gelesen habe. Es gibt also Suchmaschinen für so offene IoT-Geräte wie zum Beispiel Webcams, also eine Suchmaschine für offene öffentliche Webcams, die sucht halt Webcams, die im Internet verfügbar sind, anhand deren ihrer Ports und Protokolle, und dann kannst du irgendwie suchen und dann hast du irgendwie schlafende Kinder oder die Eingangstür überwacht und was Leute sich halt alles so hinstellen für Kameras.
Ja. Das ist relativ
nicht unbedingt jugendfrei.
Ja, und genauso, über das Smart Grid hatten wir da eigentlich schon gesprochen, ganz am Anfang. Ja, man kann eben anhand vom Stromverbrauch ganz viel über einen herausfinden. Möchte man, dass es jetzt weitergereicht wird, oder sollten die Daten vielleicht lieber lokal aggregiert werden und dann nur die aggregierten Daten weitergegeben werden? Das ist so, das sind alles so Sachen, da muss man sich Gedanken drüber machen und jemand muss das implementieren.
Man kann doch über Strom auch private Schlüssel rauslesen.
Ja, zum Beispiel. Ja.
Gut, aber das ist was ganz anderes Thema.
Also das Smart Grid.
Ich weiß nicht, was mich interessieren würde, ist, ob die Funktionalität, die vorgesehen ist, also insbesondere das Benutzen von billigeren Strom zu halt niedrige Lastzeiten, ob solche Funktionalität noch möglich ist, wenn eine große Menge von Leuten, also wenn zum Beispiel standardmäßig die Privacy-Preserving-Variante drin wäre.
Also ganz ehrlich, Nutzen von billigem Strom zu Zeiten, wo die Last niedrig ist. Die Statistiken sind doch da, wann die Last niedrig ist. Dann kann ich doch meinen Leuten sagen, programmier deine Waschmaschine so, dass sie nachts läuft.
Gut, das geht. Natürlich, aber es gibt halt auch diese Situationen, wo zum Beispiel gerade ein Kernkraftwerk runtergesteuert werden muss oder irgendein anderen großen Kraftwerk und dann ist halt kurzzeitig Überlast und diese Zeiten, die könnte man auch benutzen.
Okay, so kurzzeitige Peaks.
Mhm. Hm. Um die halt auszugleichen, weil das ist halt ein der Gründe, dass man das mit den intelligenten Metern macht.
Okay.
Gut, die Frage ist dann natürlich, ob das eigentlich das Hauptziel ist oder das Hauptziel die Datensammeln ist, das weiß ich nicht. Und also ich würde persönlich zum Beispiel darauf verzichten, also da wäre mir ja die Privacy relativ egal. Welche Maschinen ich daheim benutze, das ist unspannend. Ich meine, da gibt es Staubsauger, Waschmaschine und ja, was dann noch, also wie heißt das, Wasserkocher. Das wäre es dann auch gewesen. Ich meine, der Computer läuft ja eh die ganze Zeit. Erzeugt irgendwie so ein Grundrauschen. Ja, ich weiß es nicht. Aber da ist, also ich sehe es zum Beispiel für Fitness-Tracker, sehe ich viel, viel kritischer. Ich glaube, da hat auch jeder so seine eigenen Sichtweise darauf.
Ja, wollen wir das Thema abschließen? Viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir haben relativ viel diskutiert, relativ viel angesprochen. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart und mit euch mit mir darüber unterhalten habt. Wir haben jetzt zum Schluss viel über Privacy gesprochen. Falls jemand sich mehr damit beschäftigen möchte, morgen ist Chaos-Seminar. Also morgen ist nicht nur, wie heißt das Ding, Rosenmontag, sondern auch Chaos-Seminar des Chaos Computer Club Ulm. Renz schüttelt hier ungläubig den Kopf.
Was heißt Rosenmontag? Was hat der
weiß? Das ist der Montag vor Faschingsdienstag.
Ja, okay, lass uns da später drüber unterhalten.
Ja, jedenfalls ist morgen Chaos-Seminar, beginnt um 20 Uhr, beziehungsweise irgendwann zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr. Das Ganze ist an der Universität Ulm im Hörsaal H20 im Gebäudekreuz O27 und ich werde da meinen Vortrag halten zum Thema Privatsphäre und ob wir das überhaupt noch brauchen, ist das überhaupt noch zeitgemäß. Ich denke, wenn ihr die Sendung gehört habt, kennt ihr meine Meinung. Aber morgen wird das Ganze nochmal ausführlicher. Ich weiter darüber ranten. Übrigens, verwandtes Thema mit dem, was wir heute gesprochen haben, Chaos-Seminar im April, also noch 2 Monate hin, wird Sicherheit in autonomen Fahrzeugen sein. Von Frank gehalten. Und wollte ich nur noch schon mal darauf hinweisen. Und ja, wollen wir zum Abschluss noch ein bisschen News machen oder wollen wir Musik einspielen? Lass doch so ein bisschen News machen.
Ja, ein bisschen News.
Safe Harbor heißt jetzt Privacy Shield. Also, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Safe Harbor, das Abkommen, dass alle Daten beliebig in die USA geschickt werden können, also europäische Daten von entsprechenden Firmen, wurde für illegal erklärt vom Europäischen Gerichtshof, nachdem sich der Österreicher Max Schrems beschwert hatte oder Beschwerde eingelegt hatte über die Praktiken von Facebook mit dem Datenumgang. Und jetzt ist die Übergangsfrist ausgelaufen Anfang dieser Woche und das Nachfolgeabkommen soll Privacy Shield heißen. Es ist noch nichts richtig darüber bekannt. Das, was darüber bekannt ist, lässt darauf hindeuten, dass es wieder die gleichen Probleme haben wird.
Das gleiche in Rot, glaube ich.
Und dass Max Schrems hat schon angekündigt, dass er wieder den Weg zu den entsprechenden Gerichten gehen wird.
Ja. Wo wir bei Facebook sind, in Berlin hat Facebook Berufen eingelegt gegen das Urteil, dass die Eltern von einem Kind den Facebook-Account den Zugriff kriegen. Das Kind ist ja verstorben. Und die Eltern erhoffen sich von dem Facebook-Zugriff zum Facebook-Account, dass sie rausfinden, wieso Sachen passiert sind.
Okay, zu Julian Assange gibt's News. Julian Assange sitzt seit Jahren in einer Botschaft in London fest. London war es,
glaube ich. Jahren.
3 Jahren. Und zwar in der ecuadorianischen. Weil er gesucht wird per Haftbefehl von den Schweden aufgrund von Vorwürfen zum sexuellen Missbrauch. Und er hat aber Angst, dass er von den Schweden in die USA ausgeliefert wird, wo ihm größere Probleme drohen. Und deshalb hat er sich in diese Botschaft geflüchtet, lebt dort seit 3 Jahren. Und jetzt hat ein Jetzt hat die UN einen Bericht veröffentlicht, der sagt, dass dieses Festsitzen in der Botschaft eine unrechtmäßige Inhaftierung darstellt und sie fordern Reisefreiheit für Julian Assange. Mhm. Die britische Regierung akzeptiert das aber nicht bis jetzt.
Mhm. Okay. Schwierig.
Wir werden sehen, wie es da weitergeht.
Ja.
Genau. Wir haben 2016, Pokémon war 20 und ursprünglich war das relativ langweilig, das Jahr. Und ich wollte schon sagen, es ist nichts passiert, bis halt irgendwie letzte Woche die Ankündigung kam, es gibt ein neues Spiel für den 3DS in Japan. Das kam am 3. Februar raus. Und zwar heißt der Titel übersetzt Detektiv Pikachu, Geburt eines neuen Duos.
Ja, soll ich die Sound spielen?
Ja, danke. So. Also das war ein Ausschnitt aus dem Trailer. Und zwar war das gerade das Pikachu, das gesprochen hat, das da drin vorkommt.
Interessant.
Es sagt, ich bin nicht irgendein Detektiv, ich bin ein Meisterdetektiv.
Oh.
Lustige ist, das Spiel wurde schon 2013 angekündigt. Da war irgendwie von einem Detektivspiel mit Pikachu die Rede und sie benutzen so Face-Tracking, damit sie Gestik und Mimik sinnvoll abbilden können. Das sah halt bloß 2013 sehr beängstigend aus. Sieht mittlerweile sehr gut aus und eigentlich sehr überraschend, weil man erwartet erst zum 27. Februar eine Ankündigung vom neuen Spiel, weil am 27. Februar vor 20 Jahren kamen eben die ersten Spiele in Japan raus, also Rot und Blau.
Mhm.
Man meint, glaubt auch, dass am 27. Februar diesen Jahres eben eine Ankündigung für den Begleittitel zu Pokémon X und Y kommt. Man wartet auf Pokémon Go und Pokken. Pokken ist Tekken und Pokémon zusammen.
Okay, das. Ich wollte sagen, wir enden mit einer positiven Nachricht, aber jetzt hast du es kaputt gemacht.
Ist doch positiv. Okay, ja, dann, wir haben nicht mehr. Sendezeit ist praktisch um. Wir verabschieden uns einfach. Wie immer gäbe es natürlich mehr Nachrichten. Wir verweisen auf die entsprechenden Portale, um sich Nachrichten zu holen.
Zum Internet.
Diesem Internet. Wir verabschieden uns mit dem Song Paris la Nuit, auch freie Musik, und hören uns wieder in 14 Tagen. Wir waren Def Radio, ich bin Matu.
Hier ist Ricky.
Und Renz.
Tschüss, bis bald.
Tschüss. Tschüss.